Backstage Burner.
Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z.
Moin Holter.
Hey, morgen Jonny.
Holter, sag mal, ich hatte ja früher so ein Kasperle-Theater, ne? Und dann habe ich ja immer so ein bisschen gespielt, aber mir wäre nie in den Sinn gekommen, mit sowas irgendwie Kohle zu verdienen. Aber weißt du was? Wir sind heute bei jemandem zu Gast, und zwar in seinem Atelier. Bei Martin Reinl, und der hat das zu seinem Beruf gemacht. Puppenspieler.
Ja, allerdings, er hat uns eingeladen in seine heiligen Hallen. Es ist wunderschön, können wir vielleicht kurz mal beschreiben, wie es hier aussieht. Wir sind umgeben von allen Puppen, von allen Kreaturen von Martin, die ihr so liebt. Da wird Martin gleich ein bisschen mehr dazu sagen. Es sind wirklich Hunderte, nicht übertrieben, in allen Formen und Farben. Und es ist ein unglaublich kreatives Ambiente. Und wir haben den Martin hier direkt uns gegenüber sitzen bei einer Tasse Kaffee und hat uns sogar noch Muffins hingestellt. Echt ein lieber Kerl. Hey Martin, du bist Puppenspieler.
Ist jetzt der Moment, wo ich auch was sage? Oder?
Nein.
Ich dachte, das wird so, ich war schon ganz gespannt. Was wohl noch, was ihr wohl noch alles erlebt?
Wir haben beim Intro schon alleine irgendwie eineinhalb. Nee. Du bist Puppenspieler, Comedian, Autor, Regisseur, Produzent, Synchronsprecher. Wo siehst du dich am liebsten?
Wo ich mich am liebsten sehe? Ja, da, bei allem, was du da vorgelesen hast. Alles, was da auf Wikipedia stand über mich. Das wechselt. Also deswegen mache ich ja so viele verschiedene Sachen, weil mit einer Sache wird es mir schnell langweilig oder droht die Gefahr, dass es einem vielleicht langweilig wird. Und dann habe ich mir überlegt, dann mache ich noch ein paar andere Dinge parallel. Ne?
Ja, und man das muss, hast du ja auch gemacht.
Man muss sich breit aufstellen.
Aber wir zwei kennen uns ja schon naja, ewig nicht.
Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit.
Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, Holger, das habe ich dir noch nicht erzählt.
Weiß er das?
Ich bin sehr gespannt.
Ich weiß nicht, ob er das weiß.
Ich weiß gar nicht, wie lange wir, also ich habe es 14 Jahre lang da gemacht, aber ich weiß nicht, wie lange du warst, also wir, du nicht so lang.
Ich habe es tatsächlich 10 Jahre, habe ich Zimmer frei gemacht, dann hast du 4 Jahre länger gemacht.
Ja.
Aber wir haben noch zusammen 5 gegen Jauch gemacht und die Puppenstars, wo du in der Jury saßt.
Hast du
ich
auch Puppenstars?
Ich beide, ich glaube 2 Staffeln gab es.
Ja, ja,
beide
stimmt.
Beide Staffeln gemacht und du warst in der Jury.
Ja, das war ganz komisch. Ja,
ja,
ja, siehst du.
Und ich habe dich halt immer so erlebt als eigentlich schon ernsten, sehr akribischen, auch nachdenklichen und manchmal auch schüchternen Menschen. Also wenn du bei Zimmerfrei auf die Probe gewartet hast, saßt du immer so im Publikum, so ganz unscheinbar und schüchtern. Und erst wenn du hinter die Couch gingst und deine Puppen auspacktest, da bist du voll aus dir rausgegangen.
Ja, das ist ja ein psychologisches, tiefen Deep-Talk-Gespräch, was wir jetzt hier führen. Ja, das ist alles fein beobachtet, das stimmt. Also ich bin jetzt nicht die, würde ich mal sagen, nicht die Rampensau Nummer 1, wenn ich jetzt so durch die Straße laufe. Sondern ich kanalisiere das. Wenn ich dann hinterm Sofa sitze, dann geht das mit einer Figur auf dem Arm.
Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite so schon sehr introvertiert, weil du hast ja auch schon mal gesagt, wenn du auf Partys bist, und auch das habe ich bei zimmerfreie Aftershow-Partys erlebt, dass du dann auch so manchmal so in der Ecke stehst, völlig schüchtern, und aber vorher die Sau rausgelassen hast. Wie passt das zusammen so mit Figuren wie Zirkuspferd und Vivaldi, die ja schon sehr anarchistisch sind?
Ja, das kanalisiere ich dahin irgendwie wahrscheinlich. Keine Ahnung. Da können wir ja wirklich, da müsst ihr meinen Therapeuten mal fragen, wie der das so sieht. Also ja, das haben aber, glaube ich, viele, die irgendwie so lustig unterwegs sind. Also ich kenne ja nun auch ein paar, du ja auch oder ihr beide, wo man auch so weiß, dass die vielleicht jetzt privat jetzt auch nicht den ganzen Tag rumlaufen und Witze erzählen oder so. Und dann halt irgendwie das, dann sammelt man sich das ganze Leben lang und dann, wenn man dann aber eine Bühne hat, dann geht das. Also ich habe lustigerweise auch keinen Schiss, auch wenn ich auf einer Bühne bin, irgendwas zu erzählen vom Menschen im Umkehrschluss, aber im privaten Leben. Also ich habe dann eher Lampenfieber, wenn ich jetzt, wenn es heißt, geh doch mal da in den Laden und frag irgendwie, ob die da irgendwas Spezielles da verkaufen oder so. Dann denke ich mir so, oh, muss das sein? Können wir das nicht online kaufen? Oh, muss ja irgendwie so eine Tante anquatschen, muss das jetzt? Also da habe ich ja größere Hemmungen interessanterweise als im Job.
Weil es daran liegt, dass du vielleicht dein Lampenfieber auf die Puppen schieben kannst, wenn die on-camera sind?
Ja, das sowieso. Ich bin ja dann auch nicht mehr existent. In dem Moment, wo ich das mache, was ich da mache, bin ich ja bin ich ja quasi, da schlüpfe ich ja in eine Figur, in eine Rolle rein. Also dann bin ich ja, das Zirkuspferd oder der Hai oder der Vivaldi oder was weiß ich, was ich dann bin. Und versteck mich natürlich auch ein bisschen. Das ist ja wie so eine Verkleidung.
Super, da wollte ich gerade nochmal nachhaken, ohne jetzt wieder psychotherapeutisch
klingen
zu wollen. Verarbeitest du dann in deinen Puppen manchmal auch so ein bisschen eigene Erfahrungen oder Charakterzüge, wo du merkst im persönlichen Gespräch mit Freunden, das ist so eine Art von Witz, ein trockener Humor, der kommt an, der könnte auf die und die Figur beispielsweise passen? Oder wie arbeitest du dann?
Naja, ich glaube, grundsätzlich haben die Figuren ja alle... Also die Humorfarbe, die über allem schwebt, ist ja die gleiche. Es kommt ja alles aus mir heraus irgendwie. Deswegen ist das, glaube ich, kein großer Unterschied jetzt, ob es dann der betrunkene Haifisch ist oder das Zirkuspferd oder sonst wer. Also ich glaube, mein Humor passt auf all diese Figuren. Natürlich kanalisiert man sich das ein bisschen. Die haben ja alle unterschiedliche Eigenschaften oder ein bisschen eine andere Herangehensweise, wie sie ihre Welt betrachten. Und ja, das sind irgendwelche Teile von mir wahrscheinlich, die man dann da rauslässt, ne? Also ich pack natürlich auch sehr viel Persönliches, tatsächlich mehr als man denkt manchmal in die Figuren rein.
Ach, schön. Es ist schön, dass du das zugibst, weil es gibt auch Leute, die sagen, nö, das verrate ich nicht, ob das so ist oder nicht und so.
Aber ich sage ja nicht, was und welche.
Aber da habe ich noch eine Frage, weil dein Werdegang, wir haben vorhin ein bisschen gesprochen, schon Kommunikationsdesign, audiovisuelle Medien in Köln und die Kölner Comedy-Schule. Welche von diesen drei Ausbildungsstätten, würdest du sagen, haben dich am meisten zum wirklichen Puppenspiel gebracht?
Oder ja, schon. Alle, weil ich all das, was ich da in diesen Bereichen gemacht habe, nicht wollte und gesagt, ich muss ja woanders hin. Es war wahrscheinlich schon die Kunsthochschule für Medien, die mich da am meisten, was heißt geprägt, also die mir die meisten Türen geöffnet hat, sagen wir es mal so. Also ich habe Kommunikationsdesign, klingt immer so wahnsinnig intelligent, es war nichts anderes als Grafikdesign. Das war etwas, was mir handwerklich ganz gut lag. Also das kann ich, das mache ich auch bis heute noch. Hilft mir selbst das, was ich in diesem abgebrochenen Studium gelernt habe, bei der Arbeit ganz viel. Aber da habe ich im Studium schnell gemerkt, dass das ein Weg ist, den ich nicht gehen will. Den könnte ich gehen, aber ich möchte ihn nicht gehen. Da bin ich irgendwie falsch. Ich wollte dann schon letztlich das machen, was ich jetzt mache. Ich wollte irgendwie zum Fernsehen oder zum Film oder auf eine Bühne oder sonst wohin. Und bin dann an der KHM, in der Kunsthochschule für Medien in Köln gelandet. Und da war das Schöne, dass man sich da halt ganz gut ausprobieren konnte. Das heißt, das war jetzt nicht so ein Studium, wo man den ganzen Tag da in der Vorlesung sitzen musste. Also auch schon, aber oft war das so sehr künstlerisch, dass da jeder sein Projekt realisieren musste, so im Semester. Und dann war man halt ein Semester lang damit beschäftigt, irgendeinen Film vorzubereiten oder irgendwas auch immer da zu inszenieren. Und das habe ich halt dann ganz gut für mich genutzt. Weil irgendwie dachte ich, naja, vielleicht ist das einzige Mal in meinem Leben, dass ich jetzt das machen kann, was ich machen möchte. Und dann habe ich halt kleine Puppen oder kleine Animationsfilme da gemacht und inszeniert.
Aber du hast doch, soweit ich richtig informiert bin, als Martin Reinl angefangen, ne? Comic.
Das war dann parallel. Also ich habe, das eine war das Studium. Da habe ich lustigerweise dann so mit Figuren, mit Puppen irgendwas gemacht. Und dann parallel, ja, habe ich dann hier in Köln so in den ganzen Kleinkunstbühnen so erste so Stand-up-Auftritte gemacht. In Köln gab es das Wohnzimmertheater, da war ich irgendwie so ein bisschen relativ fest so im Spielerensemble so von dem Stab, der da immer so unterwegs war. Ich war ja dort bei Nightwash, habe ich ja mit aus der Taufe gehoben, da hieß das noch nicht Nightwash, da hieß das noch Baywash.
Das heißt, du hast das mit aus der Taufe.
Ich war in der allerersten Veranstaltung dabei.
Mit Knacki Deuser.
Mit Knacki Deuser, ja. Okay. Das war so, dass der Knacki Deuser... Also wie gesagt, wir waren so in Köln, da ist so ein ganzer Pool von Comedians. Also es gibt ja immer noch einen Pool von Comedians, aber damals, das war so eine Suppe, so man kannte sich, das waren dann auch immer so, da war auch so, wer war denn da alles? Aber Johann König hat ja da auch so angefangen und Onkel Fisch, das Comedy-Duo und noch so viele andere. Und dann irgendwie hatte Knacki Deuser, kam irgendwie an. Er hätte so eine Idee, ja, man hat zwar mal diese Theaterbühnen und diese gemischten Shows, aber er bräuchte eigentlich mal so eine Show, wo man als Comedian auch mal seine Nummern ausprobieren kann, bevor man das vor einem richtigen Publikum vorführt. Und also das war die Grundidee, dass er sagte, im Waschsalon, da sitzen ja immer Leute und waschen Wäsche und die müssen ja immer eine halbe Stunde warten, bis ihre Socken da sauber sind. Da kann man ja in der Zeit denen auch irgendwelche Gags erzählen, weil das kostet nichts. Dann haben die vielleicht, im Idealfall haben die ein bisschen Unterhaltung und wenn es scheiße ist, was da vorgeführt wird, am Ende haben sie wenigstens saubere Wäsche. Das war die Grundidee. Das erzählte der mir, der fragte mich dann, ob ich da Lust hätte, da mitzumachen. Ich hörte mir das an und dachte nur, was für eine Scheißidee. Das wird nie im Leben funktionieren. Da kommt doch keiner. Aber man machte ja auch alles mit. Da habe ich gesagt, ja, klar, mache ich es auch mit. So. Und dann weiß ich noch, das war in der Brüsseler Straße in diesem Waschsalon, den gibt es gar nicht mehr. Ja. Und dann trafen wir uns da an diesem Tag, wo es hieß, da machen wir das. Es hieß, um 8 Uhr fängt das an. Es war irgendwie 7:30, es war 7:45, keine Sau war drin. Einer war da in der Ecke und wusch da seine Unterhosen. Und dann war es 7:05 und ich dachte schon so, ah, prima, gleich fällt das aus. Wir gehen gleich alle nach Hause oder wir gehen Bier trinken und das war's. Und dann kurz vor 8 ging die Tür auf und es kamen auf einmal 50 Leute rein. Weil das sprach sich irgendwie vorher rum und die saßen da alle in den Kneipen drumherum. Hier in Köln im belgischen Viertel und dann war das da plötzlich bumsvoll und dann war das von Anfang an irgendwie eine Mordsstimmung und ein Riesending. Und das ging dann, glaube ich, noch so ein halbes Jahr, war das tatsächlich so gefühlt dann so eine Ausprobierstation. Und dann kam irgendwann der WDR um die Ecke und hat das Ganze zu einer Fernsehshow gemacht und dann nahm das ja dann riesen Erfolg oder riesen Fahrt auf. Und dann von Nummern ausprobieren war irgendwann nicht mehr die Rede. Da hieß es dann, wenn ihr kommt, müsst ihr bitte gute Nummern mitbringen. Die wow. Leute sind verwöhnt.
Wie viel hast du da Vorbereitungszeit reingesteckt dann für so eine Performance beim Nightwash, bei einer Session?
Naja, also man hat ja nicht speziell für Nightwash sein Zeug gemacht, sondern jeder war ja immer so man puzzelte ja so fortlaufend zu seine Nummern zusammen und dachte sich irgendein Programm aus und dann guckte man irgendwie, welche 5 Minuten davon kann ich da mal bei Nightwash dann machen und so.
Aber am Anfang habt ihr das noch ohne Kameras gemacht?
Also genau, das ist eigentlich eine Live-Veranstaltung gewesen.
Also wie jetzt die Comedy-Dinger, Open Mic irgendwie.
Genau, so ein Ding ist das gewesen.
Und da bist du als Martin aufgetreten?
Da bin ich als Martin aufgetreten und erstmal habe nur so Stand-Up, wirklich eigentlich so klassisches Stand-Up gemacht, lustige Stimmen noch imitiert und so. Ich war ja vor Jörg Knör der erste Mensch in Deutschland, der Inge Meisel imitiert hat. Ich habe aber auch schlauerweise vor Jörg Knör damit aufgehört, der das, glaube ich, immer noch macht. So. Also ich habe tatsächlich relativ viel Zeug da gemacht. Es war okay, aber sagen wir so, ich war jetzt nicht der Stand-Upper Nummer 1. So, es war okay, was ich gemacht habe, aber so. Eine Arena hätte ich damit nicht gefüllt.
Und dann kam ein Klick oder wie?
Ja, ich habe lustigerweise parallel, wie gesagt, da an meiner Hochschule da irgendwie mit habe ich so Figuren zusammengebaut und habe mit denen so kleine Filme gemacht und habe auch immer so gedacht, das interessiert außer mir keine Sau. Das habe ich eigentlich mehr, ich habe das im Studio mehr für mich gedreht, nur so, weil ich einfach Spaß dran hatte. Und dann durch Zufall ergab sich das dann so ein bisschen, dass das Leute auch gesehen haben, die das irgendwie ganz gut fanden und einen dann auch mal gefragt hatten, willst du mit deinen Figuren mal was bei uns machen? Und so bin ich dann bei Zimmerfrei reingestolpert, tatsächlich. Und fing dann da ja auch durch Zufall an. Ich sollte ja eigentlich auch nur in einer Episode mal was machen ursprünglich und bin dann einfach hängen geblieben und nicht mehr weggegangen. Und und dann war es tatsächlich so, dass ich dann so ein bisschen übers Fernsehen, wurden meine Puppen plötzlich bekannt. Und lustigerweise machte ich aber auf der Bühne im Theater ganz was anderes. So, und dann kam natürlich dann, wie das dann manchmal so ist, dann durch das Fernsehen kommen dann manchmal auch Leute ins Theater und wollen sich das da angucken, was man da macht. Und dann waren die immer enttäuscht, dass da keine Puppen auf der Bühne passierten, sondern dann nur so einer rumstand und irgendwie dummes Zeug redete. Und dann habe ich halt selber mir irgendwie ausdenken müssen, dass ich die Puppen jetzt auch aus dem Fernsehen ins Theater reinkriege. Also ich bin eigentlich den umgekehrten Weg gegangen, wie das jetzt so viele andere machen, so wie Sascha Grammel oder sowas oder René Marek, die ja erst auf der Bühne mit ihren Figuren bekannt sind und dann damit ins Fernsehen kommen. Bei mir war es andersrum. Ne?
Wo du gerade sagst, eine Frage außer der Reihe. Kennt ihr euch innerhalb der Puppenszene alle? Hast du was mit Sascha Grammel und so zu tun? Das fragt man ja immer. Fragt man ja auch mich irgendwie, kennst du die alle persönlich?
Ja, wir kennen die alle persönlich.
Und ich sage immer, nein, ich arbeite mit denen. Aber kennt ihr euch, weil die Puppenszene ist ja nicht so groß.
Also, Sascha Krammel kenne ich, ja. Also ich kenne, die kenne ich alle. Die Frage ist, wer sind denn alle? So, also ich bin gar nicht so groß in diesem Puppengeschäft drin, wie man denkt. Oder in diesem Kosmos. Also gerade so Puppentheater, was wirklich so im Theater stattfindet. Da gibt es unfassbar viel, wo ich überhaupt auch keine Ahnung von habe, muss ich gestehen. Ich war ja wirklich mehr immer so, eigentlich wollte ich ja nur Fernsehen. Fernsehen und Film, da wollte ich eigentlich immer hin. Und deswegen habe ich ja da auch immer so meinen Augending drauf gelegt. So in der Welt, in der ich mich da bewege, da kenne ich schon fast alle. Sagen wir es mal so. Es gibt dann manchmal noch so Produktionen, wo man auch immer so denkt, komisch, mit denen hat man überhaupt keine Berührungspunkte. So die ganze Crew, die zum Beispiel Siebenstein macht beim ZDF, kenne ich so gut wie gar. Also inzwischen ein, zwei Leute, ja, aber so jahrelang überhaupt keine Ahnung gehabt, wer das macht und wer da dahinter steckt und so. Aber sonst so in den anderen Produktionen, in denen man so unterwegs ist, da kennt man sich dann schon oder weiß so ungefähr, wer da drin steckt. Ne?
Verstehe. Wenn wir gleich über deine Puppen sprechen dürfen und die Arbeit mit den Puppen.
Nee, über die dürft ihr bitte nicht reden. Das haben wir vorher besprochen. Über Puppen wird hier nicht gesprochen. Ich möchte gerne über Fußball reden, über Hauptstädte und über meine grandiose Inge Meisel-Parodie, die ich am Ende dieser Episode vielleicht noch vorführe.
Zu der Frage mit Arbeiten für Kinder, für Familien und auch für Erwachsenenprogramme. Ist der Switch für dich schwer oder fällt dir das leicht zu sagen, heute ist jetzt ganz bewusst etwas, was Kinder sich anschauen oder junge Kinder?
Nein, ich mache überhaupt keinen Switch. Also das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Geheimnis, dass ich überhaupt, ich gucke null drauf, also was, null ist nicht ganz, aber fast null drauf, für wen ich das mache. Der Carsten Hafke, mit dem ich das meiste zusammen unternehme in dem Bereich, wir sagen auch immer, wir machen das letztlich erstmal nur für uns, was wir da machen. Wir versuchen uns irgendwie zu amüsieren und uns eine schöne Zeit zu bereiten. Und dann guckt man erst so im zweiten Schritt drauf, für wen ist es denn eigentlich? Also natürlich, wenn wir jetzt eine Kindersendung machen, dann gibt es gewisse Dinge, die klammert man auch aber automatisch aus, so, oder lässt die dann weg, gewisse Themen, so inhaltlich jetzt. Aber so die Arbeit als solche ist ja die gleiche. Es ist ja kein Unterschied, ob ich jetzt hinterm Sofa liege und irgendwie für den Kicker einen Text aufsage oder eben für RTL. Der Prozess, den man da durchfährt, ist der gleiche.
Aber das glaube ich nicht, weil ich meine, du kannst ja nicht sagen, wir machen das oder wir das meiste machen wir für uns, weil wenn du auf Tournee gehst oder wenn du deine eigene Bühnenshow hast, dann sind das natürlich alles deine eigenen Ideen. Aber wenn du doch für den Kika machst oder die Sesamstraße.
Das sind doch meine Ideen.
Die geben dir doch vor ungefähr, was geht. Und da gibt es ja auch.
Ja, das meine ich ja. Also du hast natürlich, ich weiß natürlich, wenn ich jetzt für den Kinderkanal irgendwie eine Serie mache, dass wir da jetzt keine Sexszenen machen werden oder irgendwie irgendwelche gewalttätigen Kraftausdrücke. Sowas machen wir natürlich nicht. Nein, das nicht. Aber das mache ich ehrlich gesagt auch mit den anderen Sachen nicht. Also relativ verhalten, sagen wir es mal so. Da kann man das natürlich als Pointe schon mal dann einsetzen, dass dann mal so eine Puppe auf einmal so ein schmutziges Wort sagt und so oder mal irgendwie auch mal einen schlüpfrigen Gag bringt. Das ja, aber letztlich so inhaltlich, also versuche ich meine Sachen immer so zu bauen, dass wenn man sich meine Kindersendungen anguckt, dass man die auch als Erwachsener gut findet.
Das ist ungefähr eine Parallele zu Tommy Krapweis, den ihr ja auch zu Gast hattet in eurem Podcast,
ja.
Pupstars.
Pupkultur.
Pupkultur natürlich. Pupstars, das war wieder hier Puppenstars, wo du in der Jury saßt.
Genau.
Pupkultur.
Pupstars ist was anderes. Das ist irgendwie so ein Podcast über Bohnen und Sauerkraut.
Pupkultur.
Prominente Sauerkraut-Essen.
Wo ich ja sehr neidisch war, weil ich den auch sehr verehre. Genauso wie ich dich verehre natürlich.
Ja.
Aber der macht ja auch mit seinem Bernd auch, ja, eigentlich Erwachsenenunterhaltung in dem Kinderkanal. Ne?
Das genau.
Das machst du dann eigentlich auch
so. Genau.
Ja.
Also, weil ich denke immer, ich war nie so ein Freund von so High-Detail-Texten, so, hallo Kinder, jetzt passiert was ganz was Aufregendes. So, denke ich, meine Güte. Weil ich denke ja auch, im Idealfall sitzt das Kind vielleicht auch nicht alleine vorm Fernseher, sondern da sitzt vielleicht noch die Eltern oder die Oma oder sonst wer noch vielleicht dabei und guckt sich das auch an. Und dann ist es ja vielleicht auch ganz schön, wenn man denen auch irgendwas bietet, ja. was ihnen Spaß macht.
Aber der Heucher kennt das ja als Synchronsprecher, ich kenne es ja als Medienfuzzi. Man sitzt ja auch gerne mal in so Konferenzen mit Sendern und Producern und so. Wenn da so ein Martin Reinl sitzt da der Martin Reinl oder sitzt dann da die Puppe und spricht mit den Senderchefs?
Was? Du meinst jetzt in der Vorbereitung?
Wenn du in Konferenzen sitzt. Sitzt du dann als Martin da oder?
Ja, schon. Nee, also ich liege da nicht unterm Tisch und halte irgendwie das Zirkuspferd hoch und
wir machen diese Nummer genau so und nicht anders, Herr Intendant.
Das mache ich jetzt wenig. Es kann sein, dass ich das mal als Spaß dann so reinpfeffere, so einen Satz, aber dann sitze ich schon als Mensch da.
Von der Argumentation.
Das auch.
Okay.
Ich kämpfe auch für Gags. Also auch gerade im Kinderbereich gibt es manchmal natürlich auch Diskussionen, können wir das in so einer Kindersendung machen oder nicht. Und dann, wenn ich davon überzeugt bin oder sage, doch, das geht, dann verteidige ich das auch manchmal, dass das vielleicht mal so ein bisschen edgy wird, wie man das so schön sagt.
Apropos edgy, wenn ich mich umgeschaut habe vorhin, deine Puppen haben alle etwas besonders Edgiges, finde ich. Die sind nicht in einer Art niedlich im klassischen Sinne oder so. Und du hast auch gerade gesagt, man baut eine Puppe, man bastelt die also nicht, ne? Das ist also richtig. Ne? Kannst du vielleicht nochmal gleich drauf eingehen? Und vor allen Dingen, wie entsteht so eine Puppe? Vom ersten Gedanken und dann vielleicht eine Zeichnung bis zu dem Kompagnon, mit dem du arbeitest?
Ja, also, das ist meistens am Anfang tatsächlich eine kleine Kritzelei oder eine Skizze. Also inzwischen, also sagen wir so, früher habe ich auch viel einfach so drauf losgebaut. So, als ich so anfing. Einfach nur auch, weil ich Sachen mal testen wollte, wie irgendwas funktioniert und so. Mit der Zeit kommt ja so eine gewisse Routine rein, dass man so ungefähr weiß, wie man so eine Figur zusammenbaut und so. Und jetzt ist es oft so, wenn ich was baue, gibt es irgendeine Grundlage oder irgendein ein Bedarf danach. Also, weil ich dann weiß, ich habe jetzt irgendein Drehbuch und da brauche ich jetzt irgendwie zwei Vögel oder irgendwie eine Katze oder was weiß ich. Also, dann weiß ich ja schon, kenne die Figur schon eben in der Theorie so. Und dann mache ich mir Gedanken, wie könnte die aussehen? Dann mache ich so eine kleine Zeichnung dazu und dann überlege ich mir so ein bisschen, wie kriege ich diese Zeichnung jetzt in die Puppenvariante, so 3D-mäßig umgebaut. Und dann fange ich an, das umzusetzen.
Weißt du dann in dem Moment schon bei der Umsetzung, was die Puppe alles machen soll, zu was sie in der Lage sein soll? Oder kann es passieren, dass du schon so bei 90% bist und hast dann einen schönen Gag dir einfallen lassen und merkst, das kann die aber gar nicht, also musst du nochmal einen Schritt zurückgehen oder zwei?
Nee, eher umgekehrt, dass ich dann, also ich weiß ja schon, ich weiß, was die können muss und versuche das im Vorfeld schon zu berücksichtigen irgendwie. Manchmal entsteht das dann so dann beim Bau, also ich drifte auch manchmal von den Zeichnungen ab. Manchmal, es gibt Figuren, die sehen überhaupt nicht mehr so aus am Ende wie das, was ich vorher mal da aufgekritzelt habe. Das ist auch oft so, ich habe dir vorhin ja auch mal sowas gezeigt. Oft sind das nur so kleine Skribbles wirklich so, die ich so gemacht habe. Das ist nur so, für mich so ein Gefühl kriege, okay, er hat, was weiß ich, einen schmalen Körper oder einen dicken Kopf oder einen breiten Mund oder einen großen Mund oder kleine Augen und was weiß ich. Und dann merke ich manchmal beim Bau, dass das anders auch besser, schöner aussehen könnte oder dass noch was anderes funktionieren kann. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade irgendwie so eine Katze gebaut und der wollte ich so einen grimmigen Blick geben und so eine dicke Augenbraue. Und irgendwie, als ich so rumbastelte, merkte ich, ich könnte das auch so machen, dass die Augenbraue sich so sogar bewegt. So, weil das irgendwie durch Zufall entstand das so beim Bau, dass da irgendwie so ein, dass das ein bisschen wackelig wurde. Und dann dachte ich, okay, wenn ich das ein bisschen stabilisiere, dann ist das sogar noch so ein extra Feature, was die Puppe dann hat und was sie dann kann.
Was mich interessiert, oder was ich früher immer gedacht habe, dass man halt eine Puppe hat, da schiebt man seine Hand rein und man macht mit dieser Puppe Sachen.
Ja.
Ne? Auch durch dein...
Ist genau meine Berufsbezeichnung.
Oh ja, ich wollte es nicht mit den alten Klischees, der Mann hinter der Puppe, die Hand in der Puppe, bla. Das haben wir schon.
Die Hand im Arsch.
Die Hand im Arsch, ja.
So. Die ganzen das ist zum Beispiel ein Witz, den ich jetzt im Kinderprogramm nicht machen würde, aber dann im Abendprogramm.
Aber was wollte ich fragen? Ach ja, genau. Auch durch deinen Podcast Popkultur und natürlich auch durch Filme gucken, habe ich auch gelernt und auch durch dich, Puppen werden ja auch meistens manchmal von mehreren Leuten gespielt. Was mich dann fasziniert, du hast auch erzählt, dann machst du zum Beispiel den Kopf und jemand anders deinen Arm in der gleichen Puppe.
Ja.
Stelle ich mir dann extrem schwierig vor, auch wenn es geskriptet ist. Auch wenn du sagst, ihr dreht manchmal für 10 Minuten, 3 Tage oder so. Mhm. Aber wie viel Koordination ist das? Muss man sich dann wirklich wochenlang vorbereiten oder?
Nee. Also ja, also wenn du es noch nie gemacht hast, vielleicht. Also wir sind ja schon ein bisschen erprobt und eingespielt aufeinander auch so. Also zumindest die Leute, mit denen ich das zusammen mache und so. Und dann kennt man sich schon so ein bisschen und weiß auch ein bisschen, wie es funktioniert. Also jetzt, was du jetzt meinst, so eine Figur, die man zum Beispiel zu zweit spielt. Also ich habe zum Beispiel Wuselgusel ist so eine Figur, die ich bei Superdell mache. Oder Ernie aus der Sesamstraße, den spiele ich jetzt zwar nicht, aber der hat zum Beispiel auch zwei Hände und so. Da ist es dann einfach so, da ist man dann als, der Hauptpuppenspieler ist quasi mit der rechten Hand im Kopf drin und bewegt den Mund. Und mit der linken Hand ist man dann in der Hand der Figur, in der Pfote oder so. Und dann gibt es ja eben noch einen zweiten Spieler, der dann ein sogenannter Handspieler dann ist, der dann einfach die rechte Hand dieser Figur dann noch bedient und so. Und wenn man genau hinguckt, sieht man auch immer ein bisschen, dass dann die linke Hand mehr so die Führungshand ist, die größere Aktion macht und die andere Hand das dann nur unterstützt oder dann einfach so ein bisschen mitgestikuliert, so bei reinen Sprechszenen und so. Also der Handspieler nimmt sich im Idealfall immer noch ein bisschen zurück, so im Alltagsgeschehen. Yeah. Und dann gibt's natürlich gewisse Szenen oder Sachen, da ist es dann schon mal ganz gut, wenn man sich ein bisschen abspricht, wer was macht oder was da jetzt gemacht werden soll, dann probt man das vielleicht auch schon mal vorher, wie das mit den Händen funktioniert. Also wenn jetzt die Puppe irgendeine handwerkliche Sache machen muss, einen Burger bauen oder irgendwie oder mit dem Werkzeug irgendwie hantieren oder sonst irgendwas machen.
Weil ihr habt ja unter dem Tisch so einen gespiegelten Monitor, so kenne ich es aus Zimmerfrei bei dir. Das heißt, ihr müsst ja das Ding auch, wenn ihr einen Burger bastelt oder ein Glas zusammengreifen müsst, das müsst ihr dann auch koordiniert.
Genau, kriegen, genau.
Weil ihr ja nichts seht da oben, ne?
Genau, also wir spielen ja über Kopf, also ja. Die Puppe halte ich über den Kopf und sehe mein, also bei mir ist es sogar noch fieser, ich habe den Monitor nicht mal gespiegelt, ich habe ihn ungespiegelt. Oh. Das heißt, ich gehe nach links und auf dem Bild geht's nach rechts. Oh. So. Also völliger Mindfuck. So. Aber viele der Kollegen lassen sich das Bild tatsächlich spiegeln, weil es dann angeblich für die einfacher ist. Okay. Für mich nicht.
Ist das denn eine Spezifikation Handspieler?
Also ist ein Ausbildungsberuf.
Nee, weil du es jetzt gerade so gesagt hast.
Ja, das heißt bei uns immer so. Also es gibt einige, also bei der Sesamstraße haben wir zwei Handspieler, die Charlie und den Vince, die machen eigentlich nichts anderes. Also ganz ab und zu spielen die auch mal so noch einen Huhn im Hintergrund oder so, wenn oder irgendein Vogel oder eine kleine lustige Raupe oder irgend sowas. Aber die sind wirklich deren, also eben in der Dispo steht dann drin, heute kommt Puppenspieler Martin Reinl, Puppenspieler Carsten Hafke, Handspieler Charlie Kaiser zum Beispiel. So, und dann ist die auch nur dafür da, dann einfach die zweite Hand zu machen oder einem auch mal in anderen Sachen zu unterstützen und so.
Wenn du die Hauptkoordination in dem Fall von einem der Figuren übernimmst, die mit mehreren Spielern gleichzeitig geführt wird, Frage 1, wie lange brauchst du selber für dich, dass du die Figur sowohl stimmlich, gestisch als auch Ausdruck und so abgespeichert hast, dass du sie auch wieder reproduzieren kannst, und zwar per Fingerschnipsen? Und welche Arbeit ist es dann in der Koordination mit den beiden besagten oder noch mehreren Spielerinnen vielleicht sogar auch, dass die Puppe, die Gestik, dass sie zu deiner Stimme passt? Wie lange dauert das? Kannst du uns darüber?
Dass die Gestik zu meiner Stimme passt. Naja, gut, das hat man irgendwie ja drin. Also, sagen wir so, bei den Figuren, die ich so festspiele, da ist das so, ja, das entwickelt sich natürlich auch mit der Zeit. Also, meine eigenen Figuren, sagen wir es mal so, die baue ich ja nun tatsächlich auch selbst. Das heißt, da bin ich ja quasi in der ganzen Geburtsphase dieser Figur da mit anwesend. Da probiere ich ja auch schon viel aus, während ich das dann so baue. Und während ich so eine Figur entwickle, dann nimmt man sie ja auch beim Bau immer wieder zwischendurch mal auf den Arm und guckt so, klappert das richtig, klappert das schlecht, so, oder lässt sie sich gut bewegen und so, und dann entsteht da schon ganz viel, oder dann weiß man auch schon irgendwie, wie die dann redet oder so. Ich diskutiere auch nicht mehr über Stimmen. Früher kamen immer Leute an, ja, wir müssen mal über die Stimme reden, wie die Puppe reden soll. Ich sage, ich diskutiere nicht über Stimmen. Die redet so, wie sie redet. Ich habe ein gewisses, so viele verschiedene Stimmen habe ich auch nicht drauf. Ich habe ein gewisses, eine gewisse Bandbreite an Chargen, die ich bedienen kann, aber das ist natürlich auch begrenzt und das hat dann manchmal nur mit Betonungen oder mit irgendwelchen Sprachduktus-Sachen zu tun. Aber da, ja, das mache ich. Die Diskussion führe ich nicht mehr. Da wollten mir Leute schon zu viel reinreden. Da bin ich ein bisschen zickig. So. Und ja, und dann entwickelt sich das mit der Zeit. Also wenn man sich die allerersten Auftritte von Vivaldi mal anguckt, da hat er noch ganz tief und gepresst gesprochen. So. was ich dann irgendwie, so, je länger man das macht, desto mehr merkt man, das geht dann doch ganz schön auf den Hals, so, und deswegen wurde der immer weicher und etwas höher und war gar nicht so weit weg von meiner privaten Stimme, sondern nur so ein bisschen kratziger, so, das entwickelt sich dahin. Ich habe lustigerweise jetzt vor kurzem eine Figur, ich habe bei Super RTL fast zeitgleich mit Zimmerfrei damals angefangen mit einer Figur fürs Kinderprogramm, das war das Haselhörnchen. Und das habe ich dann eine ganze Weile gemacht und das, was gibt's denn da zu lachen?
Die Namen sind dann super.
Das Haselhörnchen.
Ja, wo du es jetzt gerade sagst, hört es sich so geil an, das Haselhörnchen.
Das Haselhörnchen, ja, das habe ich relativ lange da gemacht, von 2000 fing es irgendwie an bis 2009 oder so. Also fast 10 Jahre gab es das im Programm und das gab es dann irgendwann nicht mehr und jetzt vor kurzem hat Super RTL 30. Geburtstag gefeiert und da durfte ich so kleine Geburtstagsspots nochmal für die produzieren und dann durfte ich dafür auch nochmal das Haselhörnchen ausgraben und nochmal in einem Spot spielen und dann habe ich mir das alte Zeug nochmal angeguckt, dachte ich, komm, da stimme ich auch gar nicht mehr hin, also weil das tatsächlich dann auch schon 25 Jahre her ist oder naja, gut, 2009 waren die letzten Folgen, aber man merkte dann doch, dass sich auch eine Stimme ein bisschen verändert im Laufe des Lebens. Ja. Und ich dann doch ein bisschen, also das war wesentlich höher und irgendwie, ja, anders als ich das, wie ich es heute spreche. Da musste ich dann wirklich mir das nochmal angucken und mich das so nochmal reinarbeiten, dass zumindest für diesen kleinen Clip, den wir da gedreht haben, nochmal draufkriege.
Ja, so. Der Wiedererkennungswert ist einfach super wichtig, ne?
Ja. Und wie gesagt, und Geste, das spielt alles so mit. Also je nachdem, so wie ich spreche, wenn eine Figur halt irgendwie langsam redet, bewegt sich die Figur auch langsam und so weiter, ne?
Aber du spielst ja jetzt mittlerweile auch Kultfiguren, logischerweise Sesamstraße, auf die wir natürlich später nochmal kommen. Also ja. Grobi und Elmo und so weiter und so fort. Aber du hast ja, das sind ja Figuren, die es schon ewig gibt.
Ja.
Aber du hast ja, ich sag mal, in der jüngeren Geschichte, dass ich meine, wie lange machst du das jetzt? Zimmerfrei war dann eigentlich fast dein Durchbruch. Ja. Das ist ja jetzt mal 15, 20 Jahre her. Aber hast du ja selber schon in dieser Zeit wirklich Kultfiguren geschaffen? So wie das Zirkuspferd, wie Vivaldi, wie die traurige Traudel und so. Hast du, das muss ich dich fragen, das weißt du.
Das musst du mich fragen, das ist polizeilich angeordnet.
Genau, was das fragt man den Podcast so. Gibt es eine Lieblingsfigur von dir? Jetzt wirst du sagen, nein, es sind alle meine Lieblinge, aber gibt es eine Lieblingsfigur von dir? Und was war überhaupt deine erste? War das das Haselhörnchen?
Nee, also, Moment, wo fange ich denn jetzt an? Also Lieblingsfigur, ja, nein, das sind alles meine Lieblingsfiguren. Nein, das ist immer so eine blöde Frage, die zu beantworten, weil das wechselt tatsächlich, weil man ja auch wirklich, was ich vorhin erzählt habe, man gibt ja immer was von sich in diese Figuren rein und man ist ja auch in unterschiedlichen Lebenssituationen und Lebensphasen und dann dominieren manche Figuren mehr als andere. Also sagen wir es mal, ich hatte durchaus eine Phase in meinem Leben, wo es mir nicht ganz so gut ging oder wo ich ein bisschen schlechter drauf war. Und da habe ich mit großer Lust und Inbrunst den Jammerlappen gespielt. So, weil, da war ich stellenweise, wirklich selbst der Jammerlappen und konnte das da ganz gut mit kanalisieren und auslassen. So, den spiele ich zwar immer noch gerne, aber nicht mehr mit so einer Intensität, in der ich ihn vielleicht vor 15 bis 20 Jahren gespielt habe. Okay. So, aber ich weiß noch, wie er geht. Also ich kann ihn mir drauf schaffen. So. Und deswegen wechselt das immer wieder so. Es gibt dann einfach Figuren, da mit denen ist man natürlich einfach enger verbunden oder man macht sie immer wieder regelmäßig. Deswegen mag man sie so gesehen vielleicht ein bisschen mehr als jetzt nur irgendein Stinktier, was man nur mal in zwei Sketchen gespielt hat oder so.
Ne? Musst du denn auf jeder Party das Zirkuspferd machen?
Ich gehe nicht auf Partys, deswegen weiß ich das nicht. Aber nein, abgesehen davon, nein.
Nein?
Nein.
Echt,
muss ich nicht.
Jetzt?
Nein.
Kommt nicht jeder zweite und sagt, Amadi, mach doch mal das Zirkuspferd.
Nein, das ist eher umgekehrt, dass Leute zu mir kommen und sagen, ich kann genauso reden wie das Zirkuspferd. Und dann machen die mir das vor und ich denke mal, kannst du nicht.
Und würdest du abschlagen, wenn dich jemand auf der Straße erkennt und meint so, ey, kannst du bei mir beim Geburtstag irgendwie auftreten oder so, oder privat Puppenbauaufträge annehmen oder sowas? Würdest du sowas unter irgendwelchen Umständen machen? Wir können es auch rausschneiden.
Wenn die Kohle stimmt. Nein, ich mache es tatsächlich selten bis gar nicht. Also nur also in sehr, sehr ausgewählten Situationen, aber meistens dann, wenn Nee, eigentlich nicht. Nee, auf Geburtstag trete ich eigentlich grundsätzlich nicht auf. Es gibt so ein paar Sachen, da nehme ich mir den Luxus raus, zu sagen, das mache ich nicht. So, ich trete auch nicht gern Open Air auf und ich mache auch keine Straßenumfragen mehr mit Proben.
Nee.
Ich hasse Straßenumfragen im Fernsehen. Ich finde grundsätzlich Straßenumfragen im Fernsehen das Überflüssigste der Welt. Noch überflüssiger als das Sommerhaus der Stars. Kein Mensch braucht diese Meinung von irgendwelchen Leuten, weil die Leute, deren Meinungen interessant wären, die bleiben nicht stehen. Es bleiben immer nur Leute stehen, die sagen, komm ich jetzt ins Fernsehen? Und dann sagen die irgendeinen Scheiß in die Kamera und dann wird das immer so eingeblendet, Thorsten 27. Und dann sage ich, das interessiert mich nicht, wer Thorsten 27 ist. Und deswegen habe ich auch, und ich finde es auch mühselig, sowas zu drehen. Also ich habe das paar Mal machen müssen, dass man da mit der Puppe in der Fußgängerzone hängt und dann werden einem irgendwelche Menschen angeschleppt, die auch sichtbar keine Lust haben, das mit den Puppen sowieso nicht verstehen. Dann immer nur rufen, seid ihr von Ernie und Bert? Und dann denkst man, nein, wir machen jetzt hier so eine Sache und ich muss sie jetzt nur fragen, was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Hundehaufen hier oder irgendwie sowas Blödes.
Ein bisschen erniedrigend.
Ja, genau. Es gibt auch schon durchaus erniedrigende Sachen in dem Job.
Ernie und Bert. Und da sind wir schon. Überraschung bei der Lindenstraße.
Bei der Lindenstraße, da war ich auch schon.
Bei der Lindenstraße mit dem Zirkusfeld.
Genau.
Bei der deutschen Lindenstraße.
Das war ich tatsächlich mal.
Nein. Aber nicht mit dem Zirkusfeld.
Doch, aber das war nicht in der Lindenstraße, aber wir haben für die Vivaldi Show mal einen Backstage-Bericht in der Lindenstraße gedreht, ja, wo das Zirkusfeld von Mutter Beimer gefüttert wurde. Und aber mit dem Zirkusfeld war ich mal wirklich bei Unter uns, nee, nicht Unter uns, wer ist das andere? Verbotene Liebe.
Ach Gott.
Da war ich mal, weil ich einer der Autoren von Verbotene Liebe, ist mein Nachbar, also früher hat er da gearbeitet, ich glaube, das gibt's ja gar nicht mehr, die Serie, und der hat irgendwie gesagt, willst du mal mit dem Pferd bei Verbotene Liebe auftreten? Und ich so, ja, wenn es eine Idee gibt, da mich da reinzukriegen, mache ich das.
Und wie war die Idee?
Das war dann irgendwie so, dann hatten sie das ich habe die Serie ehrlich gesagt nie geguckt, das Kind des Grafen war depressiv und hatte schlechte Laune und er versuchte es irgendwie aufzumuntern und hat ein lustiges Pferd engagiert, damit gerade das dann hat das Zirkuspferd das traurige Kind irgendwie getröstet und so.
aber jetzt Sesamstraße.
Ja.
Unsere Kindheit, deine, meine, Holchers. Ich stell's mir krass vor, es kam halt wahrscheinlich irgendwann ein Anruf und sagten, hier Sesamstraße, da hast du gesagt, ja, schöne Verarsche, schönen Tag noch, ich gehe wieder in den Biergarten oder bastel wieder weiter an die Vivaldi um. Jetzt musst du es zum 94. Mal erzählen. So, Anfang Sesamstraße.
Also sowas nicht. Also dass ich gesagt habe, schöne Verarsche, sondern ich habe ja mein Leben lang auf diesen Anruf gewartet. Ne? Also ich kannte ja nun tatsächlich schon einige Leute, wie zum Beispiel Carsten Hafke, die in der Sesamstraße schon dabei waren, so im Ensemble und da mitgemacht haben und so. Und ich war natürlich immer schon so ganz neugierig und hellhörig. Also letztlich wollte ich da auch ja immer hin. Aber schüchtern wie ich war, habe ich mich natürlich auch nicht getraut, da irgendwie selber mich da irgendwie so zu bewerben oder sonst irgendwas. Und deswegen habe ich auch dann irgendwann angefangen, mein eigenes Zeug da zu machen. Also ich wollte ja immer solche Muppets-Sachen machen und deswegen habe ich halt meine eigenen Muppets mir sozusagen gebaut und mit denen was inszeniert. So, und das war dann eben, wie gesagt, schon so, dass man eine ganz gute Präsenz im Fernsehen hatte und irgendwie stattfand. Und tatsächlich, weil eben auch gerade diese Fernsehpuppenspieler-Szene jetzt nicht so riesig ist, waren die da auch immer so ein bisschen auf der Suche nach Menschen, die da mitmachen, auch bei der Sesamstraße. Und irgendwie war das dann zwangsläufig, dass sie dann bei mir landen. Oder irgendwie, ich weiß auch nicht, ob der Carsten mich da mit empfohlen hat oder so. Also irgendwie kannten die mich. Und es kam dann irgendwann so ein Anruf, tatsächlich, ob ich mir vorstellen könnte, da mal mitzumachen. Und natürlich konnte ich mir das vorstellen. So, ne? Und endlich rufen die an. So, ich hätte auch was anderes da gemacht. Ich hätte auch einen Kaffee gekocht oder nur das Kabel gehalten von der Kamera oder sonst irgendwas. Ich wollte einfach mal da hin und dabei sein und ja, so. Und auch da, wie eigentlich fast alles, was ich mache, ist es so gewesen, dass ich eigentlich auch nur für eine Sendung mal da eingeladen wurde. Mhm. Hab dann in meiner ersten Sache, die ich da gemacht habe, war ich ein Huhn, das Annette Frier beim Umzug helfen musste. So, man fängt irgendwie bei der Sesamstraße immer als Huhn an, irgendwie. Und ja, und das habe ich gemacht und das war dann natürlich schon sehr, sehr aufregend. Ich meine, letztlich sind diese Figuren dort fast baugleich zu dem, was ich so zusammenbaue. War natürlich für mich ganz interessant, weil ich hatte ja in meinem Leben noch nie so eine Sesamstraßen oder so eine Muppet, wir sind ja auch Muppets in dem Sinne, hatte ich ja nie auf dem Arm. Ich kannte die natürlich, ich habe die schon mal in einer Ausstellung gesehen, also ich stand zwar schon mal vor sowas davor, aber da waren die hinter Glas und sonst kannte ich die aus dem Fernsehen und habe mir immer nur versucht auszudenken, wie das wohl gemacht ist und wie die funktionieren. Mhm. Und so bin ich ja auf meine Sachen gekommen und habe meine Sachen angefangen zu bauen. Und jetzt auf einmal dann sowas dann real vor sich zu sehen und in der Hand haben zu dürfen, war dann schon ganz, ganz bewegend, ganz spannend und auch interessant zu sehen, dass ich dann dachte, ach, guck mal, das ist wirklich identisch zu dem, was ich mache. Also manches habe ich dann, ja, arrogant wie ich bin, gesagt, noch manches habe ich sogar besser drauf. Und anderes haben die aber auch besser gemacht. Also man guckt sich dann auch natürlich hier und da ein bisschen was ab, so wie die dann irgendwas, wie die irgendwas bauen. Das ist dann mehr so das Innenleben oder wie ist das da irgendwie, haben die dann noch einen kleinen Griff da drin oder irgendwie sonst irgendwas, ja, wie man die so bedient und so oder wie die verarbeitet sind. Also meine Figuren, ich habe ja auch nie nähen gelernt. Ich habe das ja alles so autodidaktisch mir beigebracht. Ja. Also meine allerersten Figuren, die fielen dann auch alle auseinander irgendwann. Also weil ich dann irgendwann gemerkt habe, ach so, man muss am Ende noch abnähen. Das hat mir dann irgendwann mal jemand erklärt, dass man dann am Ende das nochmal ein bisschen stabilisiert und so.
Aber du spielst den Elmo, du spielst den Grobi.
Ja.
Den spielst du noch?
Also das sind die zwei berühmtesten. Und dann gibt es noch so einen grünen Wolf. Das war eigentlich so meine erste feste Figur dann in der Sesamstraße, nachdem ich dann also das Huhn-Casting bestanden hatte. war es so, dass sie dann, es gab so einen Spin-off zur Sesamstraße, eine Möhre für zwei. Das war dann, da waren die Hauptfiguren Pferd und Wolle, also ein Pferd und ein Schaf. Und die hatten noch so einen garstigen Nachbarn, so ein bisschen den Rüpel von nebenan. So ein grünen Wolf und den habe ich gemacht. Der kam dann auch nicht so in jeder Folge vor. Es war so eher so eine Nebenrolle, aber halt so eine Figur, die auch immer Spaß machte. Mhm. War auch da ganz schön, weil es gab zwar diese Puppe, aber zu der gab es auch keinen richtigen Charakter. Also bei vielen Figuren, so wie Elmo und Grobi, da gibt es ja eine Vorlage, an die ich mich ja auch ganz streng halte. Ja. So, wo ich dann auch gucken muss, dass ich da so an dem amerikanischen Original dran bin. Bei dem Wolf gab es das nicht. Da gab es zwar diese Puppe aus Amerika, aber das war auch so ein sogenannter Anything Muppet, also so ein wie ein Statist, also der konnte jeden Charakter kriegen, den man haben wollte. Und dem konnte ich halt so selber eine Stimme geben und so ein paar Attitüden und wie der so ist und so. Und den habe ich dann zuerst gemacht und dann passierte das dann irgendwie mit Elmo dann, dass der dazu kam.
Ja, ganz kurz noch Einschnitt zum Casting.
Ja.
Trotz deines Renommees, das du vorher schon hattest und ja aufgebaut hattest, kann man sich das so vorstellen, dass du dann in der Kulisse von der Sesamstraße mit deiner Puppe eine Szene vorbekommst und vorbereiten und sollst sie dann spielen oder mit anderen zusammen? Wie sah das aus?
Also ich habe tatsächlich kein wirkliches Casting in dem Sinne gemacht. Also das war wirklich nur dieser Anruf. Also mein Casting war im Grunde das, was ich schon im Fernsehen gemacht habe. Die sahen schon, dass ich das kann. Irgendwie. Und so wird das da auch häufig gemacht. Also gerade jetzt, wenn man nur solche Nebenfiguren oder so Hintergrundfiguren macht, da gibt es jetzt nicht wirklich so ein Vorsprechen, dass man sich da hinstellt und denen da irgendwas vorspielt, sondern natürlich probst du eine Szene mal so vorher irgendwie, so auch für die Kameras natürlich und so, aber jetzt nicht so, dass man sich da vorher noch mit allen Leuten da zusammensetzt und dann jetzt groß an einer Figur arbeitet. Bei Elmo und Grobi war das ein bisschen anders. Also da war ich dann sogar in Amerika und habe mich da so mit Kevin Clash, der den Elmo original gespielt hat, getroffen und bekam von dem so ein Training und so, weil da halt schon genau geguckt werden musste, wie der sich bewegt und wie der redet und so weiter. Aber sonst jetzt bei meinem ersten Tag in der Sesamstraße, da ging das sogar holter die Polter so. Das war dann noch so, dass ich dann eigentlich dachte ich, ich hätte ein bisschen so eine Einführungsphase an dem Tag, wo ich so ein bisschen gucken kann und dann so langsam mich da so auf die Szene vorbereite. Aber dann war es halt, wie es manchmal so ist beim Fernsehen, dass die da irgendwie ihren Zeitplan anders umgestellt haben. Und ich dachte, ich komme da morgens hin und habe noch eine Stunde Zeit, bis es losgeht. Und dann kam ich ran und dann stand dann schon so einer drängelnd vor der Tür und sagte, ah, gut, dass du kommst. Wir haben irgendwie alles umgebaut, du bist jetzt direkt an der Reihe. Und dann wurde ich wirklich so in dieses Studio geschubst. Ich hatte überhaupt keine Zeit, das zu registrieren. Ich war so von 0 auf 100, wurde ich da reingeschubst, setz dich da hin, da ist das Huhn, da ist das nette Frier und da ist die Kamera und los geht's. Und dann haben einmal durchgespielt und dann saß ich da und war dabei.
Krass. Ja, ja. Aber ich muss nochmal zurückspringen, jetzt nochmal zu Grobi.
Ja.
Den gibt's ja jetzt 70 Jahre oder so.
50, ja, 69 gestartet in Amerika.
Also ewig. Und dann kommt so ein Martin Reiner aus Kölle und soll jetzt auf einmal diesen Grobi spielen. Und das ist ja wirklich, also dieses Kult, es ist eine Ehre, sie zu spielen. Und dann, wie gesagt, da war die Frage nach dem Mentor. Du warst jetzt bei diesem Hauptpuppenspieler und das war da dein Mentor, oder nicht?
Mein Mentor?
Ja, also der hat dir das Ding drauf geschafft.
Naja, also ein bisschen konnte ich das ja schon. So, also ich habe mir das auch schon vorher angeguckt. Also es fing mit Elmo erstmal an. So, Grobi war dann nochmal ein bisschen anders. Also dann, es war so, dass ja ursprünglich hatte die deutsche Sesamstraße ihre eigenen Figuren. Also die Figuren kamen zwar in der Sesamstraße grundsätzlich immer aus Amerika, außer Herrn von Bödefeld, der war so eine Ausnahmeerscheinung. Aber ansonsten alle Puppen, also auch früher Samson und Tiffy und so, das waren alles Puppen, die in Amerika gebaut wurden. Die wurden aber speziell für Deutschland entwickelt. Also dann haben die Amerikaner gesagt, okay, wir machen jetzt eine Großfigur für Deutschland. Und was gibt's denn in Deutschland? Dann kam der Puppenbauer an und sagte, oh, da gibt's den Schwarzwald, da gibt's doch bestimmt Bären, also kriegt Deutschland einen Bären. So. Jedes Land hatte ja damals so seine eigene, die Amerikaner haben Bibo, Big Bird und die Spanier hatten, glaube ich, so einen riesigen Papagei. Also jedes Land hatte so seine eigene Großfigur, die dann immer so eine ähnliche Rolle quasi darstellt. Und wir bekamen halt Samson, den Bären. So. Und, ne, und dann Tiffy und dann gab's ja noch alle möglichen anderen. Also, und dann gab's eben in der deutschen Sesamstraße auch Pferd und Wolle, wie gesagt, die es auch nur bei uns in dieser Form gibt. Aber dann war das halt so, dass auch die Amerikaner, der Sesame Workshop natürlich auch wollte, dass, sagen wir so, die wollen natürlich auch ihr Spielzeug gut verkaufen weltweit. Und deswegen kam dann auch zunehmend natürlich der Wunsch auf, dass dann auch die amerikanischen Figuren wie Ernie und Bert und eben dann später auch Krümelmonster, Grobi, Elmo, dass die natürlich auch in den anderen, in den ausländischen Produktionen stattfinden und mit denen dort produziert wird. Also Ernie und Bert waren die ersten, die gab es dann schon. Als ich dann angefangen habe, waren auch Ernie und Bert schon da. Das waren die ersten amerikanischen Figuren und dann ging das so stückchenweise, dass dann die Amerikaner irgendwann halt ankamen und sagten, jetzt wir würden gerne, dass Elmo auch in Deutschland existiert. Also, dass da nicht nur amerikanische Sachen synchronisiert werden, sondern wirklich mit dem hier gedreht wird und so. Und dann war es bei mir so, dass ich halt von dem Ensemble, was da war, war ich einfach noch übrig. So, weil der Martin Paas und der Carsten Hafke, die machten halt schon Ernie und Bert und Pferd und Wolle. Das heißt, die waren gut abgedeckt. Und dann, ich machte halt immer so diesen Wolf und halt immer so jedes, was weiß ich, immer, wenn irgendein Schwein reinkam oder irgendein anderes Viech, das war halt ich. Aber ich hatte so gesehen außer dem Wolf nichts Festes da in der Nummer. Und dann fragten die halt irgendwie, hatte NDR mich gefragt, ob ich dann mir vorstellen könnte, es zu machen. Ja, klar. So, und dann muss ich selber überlegen, wie das war. Dann wurden die Puppen auch schon mal rübergeschickt. Also ich glaube, ich hatte den. Ich weiß die Reihenfolge gar nicht mehr. Ich glaube, dann hatten wir die mal da. Es wurde dann irgendwie ein Vorspann für die Sesamstraße gedreht. Da wurden tatsächlich dann Grobi, Krümelmonster und Elmo so exklusiv mal einmal eingeflogen, dass wir mit denen da für so einen Vorspann, so vor der Greenscreen da was drehen. Und da hatte ich dann Elmo schon mal auf dem Arm. Und dann bin ich danach, glaube ich, erst nach Amerika, nach New York und habe da den Kevin Clash getroffen und habe dann mit dem. Das war jetzt so ein Nachmittag. Also ich habe ihn zweimal insgesamt getroffen. Ich glaube, es war nochmal ein Jahr dazwischen irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum wir uns nochmal getroffen haben. Also jedenfalls, das war aber schon ganz spannend. Dann durfte ich natürlich bei denen beim Dreh mal zugucken, wie die das so machen und so. Und ja, dann hat der mir, der hat dann relativ schnell schon auch gesagt, so, du kannst das mit den Puppen spielen. So. Und der hat mir eigentlich nur so ein paar Kleinigkeiten gezeigt. Das waren mehr so kleine Gesten dann schon mal nochmal, die Figur so macht und eben an der Stimme haben wir so ein bisschen, in dem Fall an der Stimme gearbeitet. Da habe ich noch so ganz lustige Aufnahmen irgendwo. Das wurde dann, da war man noch nicht so viel mit dem Handy lustigerweise am Filmen, sondern dann wurde noch auf irgendeinem Tonband das aufgenommen. Also Kevin Clash müsst ihr euch vorstellen, der war 2 Meter groß, und 2 Meter großer schwarzer Mann, der sieht aus wie so ein Basketballspieler, ja. So ein Schrank, so hat auch so eine ganz tiefe Stimme eigentlich. So eine Rinderhälfte da, der Typ. Und dann nimmt er dieses kleine rote Monster auf den Arm und dann kommt der Freund, diese piepsige kleine Stimme da raus. Das war schon ganz, ganz spannend irgendwie. Und dann steht der da so vor mir, dieser Schrank, und sprach mir dann immer was vor, so mit der Elmo-Stimme. Now do this. Und dann hörst du mich. Oh, you have to make it higher. Und der erklärte mir dann auf diesem Tonband immer noch ein bisschen, wie die Stimme geht und so.
Warst du starstruck, als du ihn das erste Mal gesehen hast? Oder war das sehr schnell auf, ey, wir haben ein Arbeitsverhältnis und hier ist zwar eine Person, die ich
sehe. Ah, die hatte da schon einen Mordsrespekt. Der ganze Tag damals, das war eine komplette Reizüberflutung. Das war auch so, ich durfte noch, bevor ich ihn traf, war ich noch in der Puppenwerkstatt von Jim Henson.
Oh, wow.
Zum ersten Mal in meinem Leben. Das war schon, das war im Grunde, da warst du schon aus mit mir.
Du warst ein OG, ey.
Ich habe mich aber fast eingenässt. Es war auch in dem Moment stand ich da und habe gedacht, okay, ihr könnt mich jetzt erschießen. Es wäre jetzt nicht schlimm, wenn ich jetzt hier sterben würde. Ich hätte alles gesehen in meinem Leben. Ich wollte einmal nichts anderes als einmal hier stehen und das sehen. Das war schon ganz spannend. Weil dann
das ist das, wo du Bibo getroffen hast?
Genau.
Der Tür? Das
ja,
war die Geschichte.
Ja. Ich stand da, ich hatte so eine Adresse, das ist sehr unscheinbar. Wenn man das nicht weiß, findet das kein Mensch. Das ist wie das Schlumpfdorf. Nur ein Schlumpf kann er den Weg ins Schlumpfdorf zeigen. Und so ist es auch mit der Jim Henson Werkstatt. Ich hatte so einen, so wie so ein Geheimagent. Ich hatte so einen kleinen verwaschenen Zettel mit einer Adresse. Da hieß es, da kommen Sie bitte hin und klingeln da an dem Knopf da. Und du stehst da vor so einem Haus und denkst, das kann nicht richtig sein, ich muss hier falsch sein. Und dann gehst du da in dieses Haus und da sitzt dann irgend so ein Pförtner und dann zeigst du dem das und sagst, ich bin hier von dem und dem eingeladen. Und dann sagt er, ja, da müssen Sie in die dritte Etage. Und du denkst, das ist dritte Etage, das kann nicht sein, das stimmt nicht. Das ist hier ein Bürohaus oder irgendetwas. Und dann stand ich vor so einer großen silbernen, so einer Eisentür da. Und drückte auf so einen Klingelknopf und dann machte so einen Türsummer und ging die Tür auf und dann auf einmal, das war dann so, als würde ich so ins Licht gehen, dann steht da, die Tür ging auf und dann stand da Bibo, aufgebaut so, also da war jetzt keiner drin, aber der stand so im Eingangsbereich und winkte einem so zu und das war alles, ich sah nur noch gelb und wusste, okay, ich bin hier irgendwie richtig. So, und dann registrierte ich das erstmal, wo ich da bin und dann waren da die anderen da auch alle, die ganzen Puppen lagen da rum und die Fraggles waren da und alles, meine ganze Kindheit stand da aufgebaut. So, und dann, das war dann, da war ich dann zuerst irgendwie, bekam da so eine kleine Führung und bekam da alles gezeigt und dann wenige Blocks weiter sind tatsächlich dann die Studios, wo dann die Sesamstraße aufgezeichnet wird. Und dann bin ich dahin und dann durfte ich da und dann stand ich da in der Kulisse. Dann wusste da genauso reingeschubst. Dann stehst du plötzlich da und dann stehst du da vor Oscars Mülltonne und sag mal so, die haben auch so ihr Besucherprogramm, merkte man dann so im Nachhinein. Weißt du, dann kommt irgendeiner vorbei und möchten Sie ein Foto haben, wie Sie in der Mülltonne sitzen? Ich so, ja, bitte. So, dann geben Sie Ihren Fotoapparat her und gehen Sie da entlang. Und dann saß ich da plötzlich bei Oscar und durfte einmal aus der Tonne rausgucken und so. Es war schon ganz. Ganz aufregend.
Würdest du sagen, dass die Amerikaner mit dem Format Sesamstraße anders umgehen als die Deutschen oder dass die Atmosphäre dort bei der Arbeit im Studio anders ist als hier in Deutschland?
Also die Arbeit ist nahezu identisch tatsächlich. Also von dem, was die machen, wie sie es machen, ist da jetzt kein großer Unterschied, ob du jetzt in Hamburg bei Studio Hamburg im Studio sitzt oder in Queens in New York da. Aber natürlich hängt da nochmal eine andere Geschichte drauf. So, und haben die da auch, also das hat für die schon noch ein bisschen so einen anderen Stellenwert und eine andere Bedeutung, glaube ich, als bei uns. Natürlich, bei uns kennt man auch die Sesamstraße und ist sie irgendwie da, aber ja, man, also den Hauptsatz, den ich immer höre, wenn ich sage, ich bin bei der Sesamstraße, ist immer das Erste, ach, gibt's die noch? Und wann läuft denn das?
Ignoranten.
So, und dann muss man denen das erklären.
Nee, da kann ich aber Martin verstehen, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Früher war es tatsächlich fester Bestandteil unserer Kindheit.
Ja.
Das heißt, die kamen ARD, ZDF, ich weiß gar nicht mehr.
ARD. ZDF hat damit nichts zu tun.
Natürlich nicht.
Nein, das ZDF hat das schamlos versucht zu imitieren mit der Rappelkiste, was sehr großes Fremdschämen ist.
Die ganze Rübe.
Ja, genau.
Die waren wirklich teilweise peinlich. Da müssen wir auch mal bei unseren Serien mal drüber reden.
Da gab es einen tollen Clip von Ratz und Rübe, ging um primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale.
Ja,
stimmt, der
ja.
Ist bekannt.
Ja. Das könnt ihr mich gerne einladen. Erkläre ich euch den Unterschied der primären und sekundären Geschlechtsmerkmale nochmal.
Aber es war früher tatsächlich Bestandteil unserer Kindheit und es läuft jetzt auf dem Kika oder wo läuft es?
Ja, ja, alles. Ich glaube, im ARD und ZDF oder in den dritten läuft nahezu überhaupt kein Kinderprogramm mehr.
Ja,
also
genau.
Relativ versteckt im sehr frühen Frühprogramm vielleicht noch.
Ja.
Aber sonst ist ja alles ausgesondert in den Kika, was ja nicht schlecht ist. Ja?
Ja,
das ist ja ganz schön, dass man das da irgendwie gebündelt hat. Aber es ist eben, ja, es ist, Kinder gucken ja heute anders Fernsehen als wir damals. Wir hatten ja nichts. Also man wusste, um 18 Uhr kommt die Sesamstraße und dann guckte man das im dritten.
Ja.
So. Und dann hat es auch jeder gesehen. Und jetzt mittlerweile läuft sie halt morgens um 8 im Kika. Ja. Irgendwer wird es auch sehen. Ich meine, wir sind ja fleißig am Produzieren nach wie vor. Es scheint ja trotzdem gesehen zu werden. Aber ich glaube, es wird natürlich nicht mehr so, es wird anders konsumiert als das, wie wir es gemacht haben.
Aber das führt mich natürlich auch zur Frage, wenn du sagst, wir haben früher anders konsumiert, vermisst du irgendwas an der früheren Zeit oder vermisst du Formate, vermisst du Arbeitsweisen, vermisst du Sehgewohnheiten, findest du heute alles hektischer? Ganz runtergebrochen, war es früher schöner für Puppenspieler?
Oh, das weiß ich nicht, das kann ich dir gar nicht sagen. Also so lange bin ich ja jetzt auch nicht dabei. Also ich habe ja nicht von Anfang an bei der Sesamstraße dabei, sonst hätte ich da wirklich schon als Säugling da irgendwie was hochhalten müssen. Ja, es gibt ja durchaus Leute in unserer Branche, also jetzt vielleicht nicht Puppenspieler, aber es gibt ja immer noch auch irgendwelche deutschen Schauspieler, die ja als Kinder auch da irgendwie ja. in der Sesamstraße aufgetreten sind. Ne? Aber naja, ich kann das immer nur so als Zuschauer mir angucken und beurteilen und bewerten. Und dann bewerte ich es natürlich unter dem Aspekt, wie ich mit sowas aufgewachsen bin. Natürlich heule ich manchmal der alten Zeit, den alten Fernsehen hinterher, weil ich natürlich der festen Überzeugung bin, dass das die einzig wahre und richtige Form von Fernsehen ist, die ich da gesehen habe als Kind und die ich konsumiert habe. Was natürlich nicht so ist, da hat ja jede Generation ihre eigene Meinung dazu. Da, gerade bei Sesamstraße ist es ja zum Beispiel auch gerade ein gutes Ding. Die Sesamstraße hat sich auch immer verändert. Das, was ich jetzt in der Sesamstraße mache, hat ja nichts mit dem zu tun, was 1973 in der deutschen Sesamstraße passiert ist, sondern aber jeder denkt ja auch, dass seine Sesamstraße, mit der er groß geworden ist, die einzig richtige ist. Also ich bin Generation Lilo Pulver, Herr von Bödefeld,
ja, Manfred, ne? Krug.
So, Manfred Krug und so weiter. Also das ist meine Zeit. So, ich lasse mir auch noch die uralten Folgen mit Bibo und Oskar und Herrn Huber gefallen, alles danach war halt auch da. Das habe ich jetzt weniger konsumiert. Danach kam dann so Schorschs Fahrradladen und sowas. Das interessierte mich nicht so sehr. So, ich meine, jetzt interessiert es mich natürlich aktuell wieder brennend, weil ich natürlich Teil davon bin. Aber ich mache das auch mit sehr großer Liebe und sehr viel Intensität und mische da ja auch ein bisschen inhaltlich mittlerweile mit. Auch in dem Bewusstsein, das ist was anderes als das, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich versuche immer wieder da mal so kleine Zitate einzustreuen oder auch mal so Sachen nochmal aufleben zu lassen, mit denen ich so groß geworden bin. Ne?
Findest du, dass die Ablösung vom linearen Fernsehen hin zur Möglichkeit des Streamings, dass dadurch eben diese Ritualisierung Sesamstraße zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Muppet Show gucken, man kommt aus dem Badezimmer, aus der Badewanne raus und guckt sich das an und es ist linear, dass es dadurch entwertet wird, wenn es überall quasi immer abrufbar ist?
Ja, schon. Also, sagen wir so, ich bin ja auch einer, der mal so das ganze Wochenende auf dem Sofa sitzt und irgendwas wegbinscht und so. Ja, ich mache das durchaus gerne. Ich bin mir dann manchmal denke ich ja auch, das ist schon irgendwie eigentlich dem Produkt nicht gerecht, wenn man das jetzt so wegguckt. Ich habe das ja mit meinen eigenen Sachen genauso. Ich drehe den ganzen Sommer lang Jan und Henry die Erdmännchen und man reißt sich wirklich von Mitte Mai bis Anfang September den Arsch auf und dreht da und macht da aufwendige Sachen und dann am Ende kommen da 12 Episoden raus, die dann innerhalb von 2 Wochen weggesendet werden. Oder in einem Jahr haben sie dann auch mal einen Tag Doppelfolgen gezeigt. Das heißt, da waren wir nach einer Woche, war das weggesendet. Also im Fernsehen, natürlich kannst du dir das dann im Internet oder sonst wo anschauen. Aber dann denkst du manchmal so, die ganze Arbeit für diesen einen Puff, den es dann so macht. Ich habe letztens das so erlebt, da habe ich irgendeine Serie mir geguckt auf irgendeinem Streaming-Ding. Und dann sehe ich da so 2 Folgen und dann denke ich, ach, das macht Spaß, jetzt guckst du noch eine Folge. Und dann ging das nicht, weil das mittlerweile fangen ja einige Streamer damit an, dass sie dann wirklich dann auch Serien wieder, wie früher, ritualisierend, nur einmal die Woche so eine neue Folge raushauen. Ja. Und das, erst war ich ein bisschen empört, dachte ich, wie können die denn das nur machen? Das muss ich ja eine ganze Woche warten. Ja. Und dann fand ich das irgendwann plötzlich ganz toll, weil dann dachte ich, guck mal, das ist so wie früher, so habe ich früher Fernsehen geguckt. Es gab einmal die Woche lief die Biene Maya und ich konnte mich nach einer Woche auch noch genau erinnern, was letzte Woche passiert war. Brauchte da auch keinen, was bisher geschah am Anfang. Ich hatte das noch im Gehirn und finde das natürlich toll. Ich glaube natürlich, dass das heute Leute, ja, wie gesagt, man wächst da anders mit auf. Kinder heute interessiert das nicht mehr, die haben das nach einer Woche vergessen.
Aber ich merke halt auch in eurem Podcast Popkultur, wenn ihr so die, ich sage das mal, alten Puppen, so wie Lisa der Schrecken,
Luzi der Schrecken der Straße,
ja, und natürlich jetzt die neueste Folge Unendliche Geschichte und aber auch über Wallace and Gromit und so, auch wie ihr über die Muppets redet, dass ich schon bei dir viele nostalgische Gefühle merke, dass du dich da reinkniest, akribisch, ja, alles mit der Stofftaste.
Ich hänge ja auch mitten in meiner Midlife-Crisis gerade. Ich glaube, das habe ich neulich, ich hab gedacht, wahrscheinlich bin ich jetzt gerade, ich werde jetzt 50 dieses Jahr, dann bin ich einfach in so einer Midlife-Krise und durchlebe jetzt nochmal diese ganze Kindheit und so.
Ja, dann sitze ich auch davor und denke so, ja, genau, und das Detail und das ist mir auch aufgefallen und das ist mir auf gar keinen Fall aufgefallen, weil niemand guckt Filme so wie du, also Puppenfilme zum Beispiel. Kannst du überhaupt noch normal Puppenfilme in Anführungsstrichen gucken?
Naja, was ist denn normal? Die Frage, was soll ich denn dann da gucken?
Naja, guckst du nur noch, wie bewegt sich hinten oder welche Puppen sind im Hintergrund? Wie wird jetzt die Kulisse geschoben? Welche Hand spielt was? Und wie haben sie das realisiert? So wie normal Schauspieler normal auch keine Filme mehr richtig gucken können, weil sie immer auf den
Ach so. Statisten... Also ich würde es jetzt gar nicht so auf Puppenfilme reduzieren. Grundsätzlich kann ich noch Filme ganz gut gucken. So, also einfach als plumper Zuschauer. Ohne dass du, also ich glaube, man analysiert immer ein bisschen mit, ne? Ich meine, das wirst du auch haben. Du machst ja auch viele Fernsehshows. Ich weiß nicht, ob du dir noch privat Fernsehshows anguckst oder das konsumierst oder ob du auch mal nur so denkst, oh, guck mal da hinten oder da hat bestimmt der wieder das Licht gemacht oder was weiß ich. Man arbeitet ja im Hinterkopf immer ein bisschen mit.
Ja, so ist es halt bei mir.
Ja.
Ich gucke halt, wenn ich Shows gucke, gucke ich halt, ob ich Kollegen erkenne und wie schnell die Aufbauten sind und wann die Werbung gesetzt werden, weil gerade ein neuer Aufbau kommt und wenn ich weiß, die Werbung kommt nicht, dass ich weiß, im Hintergrund baut jemand auf und wie die Blickrichtung der Moderatoren
sind. Wir kennen ein bisschen das Drumherum und wissen, wie so ein Ding entsteht oder man sieht irgendein lustiges Spiel in so einer Sendung und weiß genau, das ist doch jetzt wieder nur so ein Notprogramm oder, oh, das haben sie jetzt wieder nicht zu Ende gedacht. Auf dem Papier war das Spiel lustig.
Genau.
Und jetzt müssen sie irgendwie damit die 10 Minuten hier füllen. Ja, wie gesagt, aber ich kann das noch ganz gut trennen. Also ich konsumiere auch ganz gerne einfach irgendwelche Sachen und versuche dann auch mein Gehirn auszuschalten.
Kannst du das?
Ja, mal mehr oder weniger. Ja, vielleicht bei Puppensachen gibt's ja nicht so viel Neues. Und Van habe ich ja selber mitgemacht. So, was soll ich denn da noch analysieren? Da weiß ich ja gleich, was passiert. Aber ich meine, ich gucke natürlich auch, was weiß ich, wenn jetzt die Muppets mal wieder irgendwie einen Film oder irgendeine Serie rausbringen, dann gucke ich das natürlich auch und dann finde ich das auch ganz spannend, wie die irgendwas umsetzen und so. Ja, da gucke ich schon ein bisschen fachlich mit.
Ja,
ja, aber wenn es gut gemacht ist, also wenn es wirklich gut gemacht ist, dann macht man sich auch nicht zu viele Gedanken. Dann freut einen das auch. Und dann
also wenn man sich hier so umguckt, merkt man und weiß man natürlich, und wie gesagt, wir kennen uns von Zimmerfrei und den anderen Produktionen, weiß man natürlich, dass du deinen Traum lebst, das ist klar. Und wenn man deinen Podcast hört, weiß man auch, wie unfassbar akribisch du dich vorbereitest. Du bestellst DVDs
ohne Ende,
du guckst dir 5000 YouTube-Videos vorher an, du liest noch Bücher davor. Euer Podcast ist auch selten kürzer als 2 Stunden irgendwie. Und da frage ich mich natürlich, lebst du in so einer Puppen-Nerd-Blase? Ist das dein Leben oder gibt es daneben noch? Weil es raubt ja, ich kenne das ja für so ein kleines Gespräch wie hier, bereiten wir uns ja auch vor, aber das ist dann vielleicht ein Tag. Aber wenn du über einen Film redest, der 90 Minuten ist und wo du immer mit Stopp und alle Bücher noch liest, dann ist es ja unfassbar viel Zeit. Und du machst ja noch ganz viel daneben. Wo bleibt das Privatleben?
Das ist mein Privatleben. Das glaubt ja fast keiner. Dieser Podcast, Popkultur, den mache ich, das ist ja mein Privatspaß. Das ist eigentlich, also natürlich ist das, sag mal so, es ist so, das wirkt jetzt für dich natürlich so, als würde ich nichts anderes machen, weil ich natürlich mich an das Thema Puppe da gehängt habe, weil ich natürlich auch ein bisschen für Puppenprogramm im Fernsehen und im Film stehe. Und deswegen ist das unser Grundaufhänger in diesem Podcast. Wir driften ja auch schon mal ab. Ich meine, dann ist ich meine jetzt aber auch in der Thema Luzi, der Schrecken der Straße, war tatsächlich so eine Diskussion im Vorfeld. Ist das überhaupt Puppe oder nicht? Das ist Knetmännchen. Aber ja, ist doch egal. Wir können in unserem Podcast reden, über was wir wollen. Grundsätzlich interessiere ich mich einfach sehr für, für Filme, für Serien. Ich könnte auch, wir denken auch manchmal drüber nach, schade, dass wir dieses Wort Puppe im Titel haben, weil wir hätten auch mal Lust, einfach mal über irgendeine Zeichentrickserie zu reden oder irgendeine andere Show oder sonst was. Also ich bin da nicht nur auf die Puppe festgelegt. Das ist halt so ein bisschen der Aufhänger von dem Ding. Aber ja genau, wenn man es intensiv anhört, dann wird man auch merken, dass man manchmal auch, driften wir auch mal ab und haben dann plötzlich aus Versehen außerhalb der Reihe dann auch mal irgendwie eine halbe Stunde lang über Pumuckl gesprochen oder irgendwie sonst irgendetwas. So, also weil ich einfach, ich interessiere mich, dann mir macht das dann auch Spaß. Das ist also zum Thema Privatleben, also ein Teil meines Privatspaßes ist es dann einfach, mich mit sowas zu beschäftigen und das einfach zwar auch nur zwar auf der einen Seite zu gucken, aber dann auch ein bisschen was drumherum zu erfahren, wie wurde das gemacht oder was, wer hat das entwickelt, warum gefällt mir gerade das so gut. Das muss ja irgendwelche Gründe haben. So, und dann merkt man, dass da vielleicht immer irgendwie die gleichen Leute an so einer Sache arbeiten oder dass da wiederkehrende Stimmen sind und sowas. Und dann, ja, dann baut man sich so sein Netz aus nutzlosen Informationen und Wissen. Das wächst dann so mit der Zeit. Ne?
Und weil du gerade gesagt hast, ne, mit anderen Puppenspielerinnen, Puppenspieler, ob das jetzt irgendwie Leute sind, die Figuren im Labyrinth gespielt haben oder Dunkle Kristall, Frank Oz.
Ja.
Da gibt es ja sicher dann so eine Art von Elite von diesen Spielerinnen und Spielern. Carsten Sommer würde ich auch noch dazu zählen. Wo siehst du dich da angekommen? Weil du hast so viele Preise bekommen, den Emil, weißen Elefanten und goldenen Spatz, das macht man halt nicht mal aus dem Handgelenk raus. Was bedeuten die Preise für dich und wo siehst du dich da?
Ich halte ja immer weniger von mir, als man denkt. Also um nochmal von vorhin auf diese Geschichte zu kommen, wie ich da in der Sesamstraße dann das erste Mal in New York da im Studio war, ich fühlte mich da wahnsinnig klein und unbedeutend. Und dann war das so ganz absurd, weil ich wurde da so natürlich so rumgeführt und dann wurde ich da den Kollegen, den Amerikanischen, immer so vorgestellt und dann hieß mal, this is Martin, he's gonna play Elmo next year in Germany. So, und ich stand immer so da und guckte also ganz devot und dann waren die mal, wow, what an honor! Und dann waren die total, die fanden es total geil und dann die stellten mich so auf so einen Sockel, wo ich mich überhaupt nicht drauf sah. So, das war irgendwie ganz spannend so, wo ich dann irgendwie merkte, okay, es scheint irgendwie für die beeindruckt zu sein, was ich da mache. Und ich wurschtel ja immer noch so rum in meinem Leben und bin immer irritiert, wenn Leute plötzlich ankommen und sagen, sie sind mein Vorbild. Also das passiert ja mittlerweile manchmal, dass irgendwelche jüngeren Menschen jetzt auf einen zukommen oder einen anschreiben und sagen, ich möchte genau das machen, was sie machen. Oder ich habe alles gesehen von Kindheit an. Dann denke ich natürlich, oh Gott, bin ich jetzt alt. Aber ja, das ist, da ist immer so eine Schere zwischen dem, wie man wahrgenommen wird von einigen und dem, wie man sich selber noch so wahrnimmt.
Bist du dann jemand, der auch dann selber noch die Fanpost beantworten kann?
Also ich versuche schon immer viel auch mal zu beantworten. Also man muss immer aufpassen, dass da jetzt keine intensive Brieffreundschaft aus irgendwas wird. So viel Zeit habe ich dann leider auch nicht.
Ganz normal.
So, also man merkt auch manchmal, es gibt dann Leute, die dann so sich so festdocken wollen und dann jetzt irgendwie noch einen größeren Kontakt da herstellen wollen. Da blocke ich dann auch manchmal ein bisschen zurück, aber so, ich versuche schon erstmal im Grundumgang sehr freundlich zu sein und auch, wenn mich einer fragt, wie haben Sie das gemacht, dann antworte ich da in der Regel auch ganz artig drauf und so. Und freue mich ja auch, wenn Leute sich für das interessieren, was ich da mache. Weil, wie gesagt, nach wie vor sehe ich das als ein kleines Nischending, die ich da ausfülle. Und denke mal, außer mir interessiert das wenige Menschen. Und dann bin ich immer irritiert, wenn es dann doch irgendwie 2-3 Leute gibt, die das irgendwie auch irgendwie ganz gut finden und denen das Spaß macht. So, und ja, so ein Preis freut einen natürlich, aber es gibt auch es gibt mehr Preise, die ich nicht gewonnen habe, als die ich gewonnen habe. Ich bin, glaube ich, inzwischen 9-facher Grimme-Preis-Loser. Alles, was ich gemacht habe, wurde schon mal nominiert und nie, hat immer Böhmermann gekriegt.
Und der spielt keine Puppe. Ich habe noch irgendwie im Kopf, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du warst ja auch, ich glaube, es war auch New York, und da hast du dir die Rocky Horror Picture Show als Musical angeguckt. Nee,
Ich bin gespannt, was du jetzt alles erzählst.
Den kleinen Horrorladen
habe ich gesehen, ja.
Und da hat sich doch jemand neben dich gesetzt.
Nein, jetzt bringst du alles durcheinander. So, also alle Informationen stimmen, aber nicht in dieser Reihenfolge und der Konstellation. Ich war in New York, ich habe auch den kleinen Horrorladen gesehen. Ich gehe davon aus, dass du auf meine Frank Oz-Geschichte hinaus möchtest. Der große Frank Oz, dessen Ehre ich habe, dessen Grobi ich in Deutschland spielen darf, Und der sowieso der nach wie vor für mich größte Puppenspieler der aller Zeiten ist, der überhaupt irgendwie auch noch lebt, glücklicherweise. So, und der war mit mir im selben Kino. Also ich war in New York letztes Jahr und es fand im Filmmuseum, im Museum of Moving Image, eine Retrospektive über Frank Oz statt. Also da wurden alle seine Filme, er ist ja nicht nur Puppenspieler gewesen, er macht es ja gar nicht mehr, sondern ist ja hauptsächlich nur noch Regisseur. Und also die haben so alle seine Filme da vorgeführt und so. Und eben zu gewissen Events war er auch anwesend und hat da irgendwie noch so kleine Talksachen auf der Bühne gemacht und so. Und zufälligerweise überschnitt sich das genau mit der Zeit, in der ich auch dort war. Und dann habe ich mir da Tickets besorgt und dachte, ah, dann sehe ich ihn mal irgendwie aus nächster Nähe. Und dann wurde der dunkle Kristall, The Dark Crystal, da aufgeführt. Und dann hieß es halt, im Anschluss an den Film wird er noch auf der Bühne sein. So, und ich sitze also da in diesem Kino, hatte mich natürlich ganz nach vorne gedrängelt, saß da in der ersten Reihe. Ist natürlich scheiße fürs Kino, aber weil ich wusste, ja, nachher wird dann da vorne, genau vor meiner Nase, er wird 5 Meter von mir entfernt stehen. So da war ich dann so wie so ein Teenager, der jetzt da irgendwie sein großes Idol sieht. Da sitze ich da in diesem Kino und sehe erstmal da den Dark Crystal und neben mir war halt der Platz noch leer in diesem Kino. Und dann so im letzten Drittel dieses Films ging so im Dunkeln da die Tür auf und man hörte irgendjemand reinstolpern und setzte sich dann plötzlich jemand neben mich und ich drehe mich so leicht zur Seite und dann sitzt Frank Oz wirklich hier an unseren Ellenbogen haben wir uns berührt. No sitzt way. Der, wir haben uns eine Armlehne geteilt. So, und da sitzt dieser Mensch, den ich von Kindheit an quasi vergöttere, so von seinem künstlerischen Schaffen her, sitzt dann da neben mir. So, und ich sitze da und mache mir fast in die Hose. Ich so, geil, der sitzt echt neben mir. So, ich meine, man hat es ja nun durch den Job, kennen wir das ja wahrscheinlich alle, dass man ein bisschen abgebrüht ist und nicht mehr so beeindruckt ist, wenn man mal einen Prominenten irgendwie neben sich sitzen hat. Aber in dem Fall war das dann doch mal eine Nummer für mich. So, dann sitzt der da und so und ich sitze da und dann denke ich die ganze Zeit, du musst doch jetzt irgendwas zu dem sagen. Ich bin doch so, weil ich spiele ja seine Figur. Ich habe ja noch die letzten Sachen, die er als Grobi gespielt hat in der Sesamstraße, habe ich noch synchronisiert. Also kann ja wirklich behaupten, ich bin seine deutsche Stimme. So. Ja. So, und dann sitzt du da und dann läuft aber dieser Film. So, und dann denke ich, kann ja auch nicht so, und zwar auch so still, der Film ist jetzt auch nicht so ein, das ist jetzt auch nicht so eine Knall-Musical-Nummer, sondern das ist ja schon ein sehr ruhiger, sehr elegischer, stiller Film zu großen Stellen. Da konntest du jetzt auch nicht so in diesen ruhigen Film, do you know who I am? So, oder I'm your German voice. So, alles, was ich hätte sagen können, wäre scheiße und peinlich gewesen und hätte mir irgendwie nur die Röte ins Gesicht getrieben. Und da habe ich gesagt, also während des Films ist schon ein Ding der Unmöglichkeit. Vielleicht gleich, wenn der Abspann läuft, dann ist vielleicht so ein bisschen, dann herrscht ja gerne mal so eine Aufbruchsatmosphäre oder so, wo alle schon noch irgendwie tuscheln und so. Da dachte ich, da wäre vielleicht eine Gelegenheit, aber denkst du, alle lasen in Stille diesen Abspann durch. Und es gab einfach keine Gelegenheit, ihn irgendwie in irgendeiner Form anzuquatschen. So, also jedenfalls nicht, ohne dass es irgendwie peinlich oder unangenehm für mich und für ihn gewesen wäre.
Und danach?
Und danach sprang er natürlich direkt auf die Bühne und machte da diesen Talk. Und dann verschwand er natürlich dann irgendwo da hinter den Kulissen und dann stand ich danach wirklich wie so ein Fanboy noch am Hintereingang und dachte, vielleicht kommt er ja noch raus. Neben mir lauter so Freaks, die dann so stapelweise DVDs dabei hatten, die sie noch signieren lassen wollten. Und natürlich kam er nicht mehr raus. Er warte natürlich, es gibt natürlich manchmal noch einen Hintereingang vom Hintereingang so und dann ist er irgendwie anders verschwunden.
Oh no.
Ja, ich habe ihn also nie gesprochen.
Oh Mann, das ist so bitter. Du warst so dicht dran.
Ich war, ja, Stunden. Aber wir haben uns hier berührt. Ich habe mich auch seitdem nie wieder gewaschen am Ellenbogen.
Zwischenfrage, haben die da den remastered, den Film? Oder war das die Originalkopie irgendwie von damals, von 1980, 81 war das, glaube ich?
Also man konnte es schon relativ scharf erkennen. Das war, glaube ich, schon eine aktuellere Version.
Aber du hast von dem Film garantiert keine einzige Sekunde richtig mitgekriegt, oder? Weil du immer die ganzen.
Doch, die ersten 2 Drittel, ja. Also, die habe ich ja, das saß ja noch nicht neben mir. Ich kenne den Film ja auch. Ich habe ihn ja schon ein paar Mal gesehen. Von daher war das jetzt nicht so. Ich bin jetzt nicht wegen diesem Film primär zu dieser Veranstaltung gegangen. Es war dann schon spannender, ihn auch einfach mal so auf einer Bühne live zu sehen und zuzuhören, wie der redet und was der so erzählt. Ne?
Aber du bist ja jetzt, um von dieser sehr, 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 sehr lustigen Geschichte zurückzukommen, wahnsinnig, wo man wieder merkt, irgendwie, dass, klar, wir beide natürlich auch im Laufe unseres Lebens, Berufslebens natürlich auf diverse Promis treffen, aber trotzdem bei manchen, also schon abgehärtet sind, aber trotzdem bei manchen wirklich auf die Knie fallen.
Und dann, ja, aber das sind immer die, ich weiß nicht, wie dir das geht, das sind ja halt die, mit denen man irgendwie aufgewachsen ist oder genau, mit denen man was verbindet.
Ja, genau.
Also, ja, also ich weiß noch, wie da, ich weiß, warst du da dabei, als wir Blacky Fuchsberger bei Zimmerfrei hatten? Das war zum Beispiel so ein Moment, also da, ne, wenn solche Gäste kamen, die so, mit denen man wirklich so eine Verbindung hat, oder wir hatten mal den Udo Jürgens in der Sesamstraße.
Oh, ja.
Also, das ist so zum Beispiel so eine Geschichte. Wir haben so eine Reihe Songs aufgenommen mit Promis. Also die Puppen sangen in der Sesamstraße mal mit irgendwelchen Promis. Und das wurde alles so innerhalb von einer Woche aufgenommen. Und das war so interessant, weil wir hatten halt, an dem einen Tag war Udo Jürgens da. Und du sitzt da und ich war wieder irgendwie ein Huhn oder eine Kuh. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich war ein Huhn. Erst war ich ein Huhn. Und ich sollte mit diesem Huhn, also Udo Jürgens sitzt am Klavier und dann sollte ich mit diesem Huhn kommen und neben ihm sitzen und da irgendwas am Klavier da neben ihm machen. Und dann war das so, da wo ich mit meinem Huhn hin musste, saß dummerweise schon Udo Jürgens. So. Und also sollte so ein Stück rücken. Und das war so, ich war ganz nervös, den großen Udo Jürgens, den ich wirklich auch großartig finde, bis heute. Also dann musste ich den halt so, Herr Jürgens, entschuldigen Sie, würde es Ihnen was ausmachen? Also wissen Sie, also Sie sitzen da super, aber ich muss jetzt einmal mit diesem Huhn hier entlang und würde es Ihnen etwas ausmachen, ein bisschen nach rechts zu rutschen und so. Also ich hatte einen riesen Respekt und mich fast eingenässt. So, natürlich machte er es und es wurde alles wunderbar. Schnitt, einen Tag später hatten wir so eine Mädchengruppe da, Boy hießen die. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. So, die haben irgendeinen berühmten Song gehabt. Ich kannte sie überhaupt nicht. Die waren auch sehr, sehr nett. Aber so, da war auch so eine Situation, wo ich irgendwo zwischen die musste mit irgendeiner Puppe. Da ging ich einfach und sag, geh mal weg. So, ich komm doch hier mit dem Monster nicht durch, wenn du da stehst. Also da erwischte ich mich dabei, wie man ganz anders mit denen sprach, aber vielleicht, weil man eher auf so eine Art Augenhöhe war, weil man irgendwie dachte, ja, ich kenne euch nicht, aber wir machen jetzt hier heute zusammen diese Nummer. Also nicht, dass ich jetzt respektlos zu denen war, aber es war, man war natürlich nicht so ehrfürchtig wie vor dem großen Udo Jürgens.
Du hast nicht im Konjunktiv 2 gesprochen.
Nee, ja. So, und wie gesagt, und immer bei Zimmerfrei war es ja auch manchmal so, da kamen ja auch manchmal irgendwelche Leute, wo man gar nicht genau wusste, wer sie sind.
Ja.
Und dann kamen eben aber auch mal so Größen. Da kam halt mal Blacky Fuchsberger vorbei oder so, wo man wirklich dann auch ein bisschen ehrfürchtig ist. Ich weiß nur, bei dem war es auch so eine Nummer, dass wir da, also ich bin ja sonst da auch immer schamlos hinterm Sofa hochgekommen und hab die alle von der Seite angequatscht und denen da irgendwas reingedrückt. Und dann war Blacky Fuchsberger da und da habe ich mich nicht getraut. Da habe ich gesagt, ich kann Blacky Fuchsberger, weil dann hatte ich habe immer so ein Ohrstöpsel da gehabt, wo die Regie mir da auch mal sagen, irgendwie was drauf gesagt hat, so du musst jetzt fertig werden oder wir hängen, beeil dich, werd jetzt schneller fertig. Und dann hieß es irgendwie, dann Blacky Fuchsberger erzählte dann irgendwas. Ich kam raus mit Vivaldi, sagte irgendwas, ja, können Sie das mal erzählen? Und dann fing der an, irgendwas zu sagen. Und dann kam schon aufs Ohr, Martin, wir hängen in der Zeit, wenn der fertig ist, oder unterbricht den, wir müssen weitermachen. Und ich kann Blacky Fuchsberger, werde ich nicht unterbrechen. Das macht man nicht. Das kann ich nicht tun. Der muss seine Geschichte zu Ende erzählen, danach gehe ich, aber dem grätsche ich nicht rein. Da habe ich zu viel Respekt.
Ja. Nee, da war ich noch nicht bei Zimmerfrei, da hätte ich mich dran erinnert.
Ja, das war ganz süß, weil, das weiß ich noch, das war auch halt nach der Sendung gab es ja immer so einen kleinen Umtrunk da in der Kantine beim WDR und normal steht da immer jeder irgendwo rum und dann saßen, Götz und Christine waren dann oft da mit dem Gast da irgendwo in der Ecke und so oder irgendwer stand so in der Ecke. In dem Fall war das so, das war so wie Weihnachten, dann saß, weiß ich noch, Blacky Fuchsberger saß in der Mitte und das gesamte Team inklusive Götze, wir saßen in so einem riesigen Kreis um ihn rum und Blacky erzählte dann so Geschichten von früher, der war ja dabei, als das Fernsehen erfunden wurde, wirklich, und dann saß der da und erzählte eine Anekdote nach dem anderen und es war totenstill und es war ganz toll, es war viel schöner als die Sendung eigentlich.
Aber er kann halt auch, konnte gut erzählen.
Ja, total, der erzählte dann immer so Anekdoten und plauderte dann auch mal aus, wer mit wem alles, und seine Frau saß immer daneben, sagt, sag jetzt nicht den Namen, und er so, und dann kam Walter Kieler und machte das und das.
Nee, das hat, ich hab mal, also ich hatte so Begegnung mit tatsächlich Mario Adorf und Joe Cocker und sowas.
Toll.
Mit denen habe ich gearbeitet.
Ja.
Das sind so Sachen.
Und geht es dann dir auch so, dass du die dann anders auf die Bühne schubst, als jetzt, wenn da jetzt Mirja Böß kommt?
Ja, mir. Ja. Also Mirja Böß ist ja.
Janine Kunze.
Die ist ja nett.
Ich sage ja nicht, dass sie nicht nett ist, aber ich sage, mit der sind wir vielleicht nicht so aufgewachsen wie mit Mario Adorf.
Sagen wir es mal so: Wir beide sind ja schon was länger im Fernsehgeschäft und wir wissen ja, es gibt ja Promis und Promis. Ja. Und es gibt Promis, die sind halt nett. Mhm. Und es sind Promis, die sind nur vor der Kamera nett. Und die nur vor der Kamera nett sind, die schubst sich anders raus als Promis, die auch so hinter den Kulissen nett sind. Und Mario Adorf war ein so feiner, so professioneller, so cooler Typ. Gut, Joe Cocker wusste, glaube ich, gar nicht, wo er ist. Weil den nennt man ja auch den Mann mit dem Magneten unter der Bühne. Also der schwebte dann irgendwo dran an mir vorbei. Aber auch so Leute wie Udo Jürgens, ja, mit denen habe ich auch gearbeitet. Ja, ich behandle die schon anders, ehrfürchtig, das ist schon richtig.
Ja, weil wir natürlich, wir in dem Moment, auch wenn wir da jetzt im Job sind, aber wir machen ja dann auch wieder so eine kleine Kindheitszeitreise, weil dann bist du der kleine Jonny, der wahrscheinlich auch im Schlafanzug da sitzt und dann nochmal die Hitparade oder die, was weiß ich, Wetten, das mit Frank Elstner dann noch sieht oder sonst irgendwas. Und ich ja auch, ich bin dann nochmal der kleine Martin Reinl, der irgendwo in Mainz-Dreis im Wohnzimmer sitzt und auf dem Farbfernsehgerät dann, wo man immer noch aufstehen muss und hingehen muss, da irgendwie dann was sieht und diese Glotze bewundert und diese Menschen, die da drin sind.
Ja. Wir zwei, Heucher war nicht dabei, Heucher war nur zu Gast mal. Ich habe ja mal so ein Videomagazin gemacht, vor Insta und Co. Das hieß Krass. Und da haben wir auch mal immer so Promi-Interviews gemacht, so Stefan Raab und bla bla. Und dann habe ich tatsächlich Hans-Joachim Kuhlenkampf interviewt.
Oh.
Ja, und das war echt krass. Dem alten Mann Fragen stellen in irgendeinem Theater in Euskirchen, wo er irgendein Stück gespielt hat. Das war echt, echt. Das war wirklich spooky. Das hat wirklich Spaß gemacht. Mhm. Und so ein alter Mann, der einfach alles schon gesehen hat und mir die Welt erklärte, und ich da wie so ein Häschen saß und dann so, ja, gut,
wir haben die. Und geht's dir dann so, dass du so im Nachhinein denkst, oh Scheiße, was, dass dann erst die guten Fragen eingefallen sind? Oder war das befriedigend?
Aber, nee, das war tatsächlich viel von mir abgelesen, weil da war ich noch jung und brauchte das Geld. Und das war jetzt nicht so aus dem Hut raus, sondern da war ich auch viel zu nervös, um das irgendwie frei zu machen.
Ja.
Also klar, da waren auch Bullshit-Fragen dabei, aber das war, ja. Und man fragt sich ja immer, Mist, hätte ich auch das gefragt, der war jetzt so nett und hätte man auch das gefragt, klar.
Naja, ja, das ist ja, das sind ja oft solche Situationen, ich sag mal, das ist dann alles immer nicht zu Ende gedacht. Das ist so wie diese Begegnung mit, in Anführungsstrichen, Begegnung mit Frank Oz. So, man weiß, der ist da, da gehe ich hin und vielleicht treffe ich ihn ja. Aber und dann hört aber der Plan auf, weil das ist dann nicht zu Ende gedacht. So, was mache ich denn dann eigentlich, wenn ich da vor ihm stehe? Was will ich denn eigentlich? So, also dann fällt einem auch kein Text mehr ein und nix. Dann stehst du da und stammelst du noch so rum und denkst du, ja, hättest du das mal vorher überlegt oder dir noch einen Plan gemacht?
Ja, ist mir mit Jeff Goldblum und Kevin Spacey so gegangen. Wir haben die 2008 in London gesehen, im Old Vic Theater von David Mamet, Speed the Plow, Stück, und sind erst wieder danach auf dem Weg zur U-Bahn nochmal zurückgekommen, haben gedacht, ja, die müssen ja auch irgendwo das Gebäude verlassen, und standen dann da in der Kälte im Februar, und dann hat man uns gesagt, ja, die kommen hier tatsächlich auch raus und die haben auch ein bisschen Zeit dabei, bis der Amlang irgendwie da ist und signieren war es und sind sehr nett, und dann kamen die auch wirklich raus und standen dann nur so 20 Minuten rum. Es waren auch nicht so viele Fans, war vielleicht so ein Dutzend.
Möchte einer Autogramm von uns? Wir sind also Prominente.
Also super nett.
Ich bin der Chef Goldblum.
Und gerade der war so, wie man sich den auch so vorstellt. Also so zu allen so ein bisschen leicht, als ob er ein bisschen was geraucht hätte, so aber super entspannt, lässig, sehr lässig wirklich. Und dann dachte ich mir auch so, ja, Was sagst du denn dann zu dem, so, ja, der vor dir steht? Sei der tolle Show, so, ja klar, sagt er, geht aber auch oder so, ja, und wie war es heute für Sie so? Und dann merkst du, dass man alles, was man sagt, ist dumm.
Ja, ja, ja. So, an, ja. So, und das ist immer das Ding. Also das, ich meine, ich stelle mich auch manchmal, so in New York habe ich mich auch schon hinter die Bühneneingänge gestellt und um mir da irgendwie noch mein Heftchen da irgendwie signieren zu lassen von Glenn Close oder sonst wem. Aber da denkst du auch, was sage ich jetzt zu der? So, great show. Und ja, mir fällt ja auch nicht ein. Die wird jetzt nie ankommen und sagen, oh, wollen Sie doch mitkommen? Wir gehen doch alle einen trinken in der Bar. So. So, das macht die nicht. Schade eigentlich. Wäre gern mit Glenn Close noch eintrinken gegangen.
Wo geht's heute hin? Apropos Abschied, es gab ja natürlich den großen Zimmerfrei-Abschied. Da hat der Jörni auch noch eine Anekdote dazu.
Ach ja. Ja, was hast du denn für eine Anekdote? Ist da was passiert, was ich nicht weiß?
Wir haben uns doch da auf Toilette getroffen und das wurde es ja nie erzählt.
Psst, das, ach so, laufen wir noch? Ist das noch
eine lustige Aufnahme? Ja, das Content,
wir haben sie nur beide lang gemacht. Das hast du auch irgendwo schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob wir es nochmal erzählen sollen. Du hast Rotz und Wasser geheult, ich habe Rotz und Wasser geheult.
Ja, haben alle geheult, das ganze Thema.
Nee, Axel Prahl war ja einer der Vorletzten da. Aber du bist aus der Torte gekommen, ganz am Ende.
Ja.
Und es war ja alles komplett durchgeskriptet, was der Christine und Götz jetzt nicht so cool fanden. Die ganze Show, die ganze letzte Folge irgendwie. Das war...
Ist das schon die Geschichte, die du jetzt erzählst?
Nein,
oder ist kommt da jetzt noch eine Pointe?
Nee, da kommt keine Pointe mehr. Wir haben Rotz und Wasser geheult.
Ja, aber du kannst die Geschichte erzählen, dass wir alle betrunken waren.
Ja.
Das ist nämlich meine Geschichte, die ich immer zur letzten Zimmerfreifolge erzähle. Ja. Es gibt noch eine andere Geschichte, die erzähle ich aber nicht öffentlich. Die erzähle ich dir nachher. es war so, ich habe nie, also hinterher gab es, also ich weiß nicht, ob du vorher was getrunken hast. Also
ja, glaub, ja, das erzähle ich gleich.
Also es wurde ja, also Götz und Christine haben, glaube ich, gerne mal ein Glas Sekt vor der Sendung getrunken. In der Sendung wurde er sowieso gesoffen. Aber sagen wir mal so, ich für meinen Teil habe eigentlich mit dem Alkohol immer gewartet, bis die Sendung zu Ende war. Und dann war halt allerletzte, es war wirklich die allerletzte Sendung. Die war ja auch schon so ein bisschen außerhalb der regulären Staffel. Das war ja dann so ein Special, wo ja auch mehrere Gäste da waren und wir uns eigentlich nur so gegenseitig abgefeiert haben. So, und da war ich dann auch ein bisschen, natürlich war man auch so ein bisschen nervös. Und dann habe ich wirklich an dem Tag gesagt, heute trinke ich auch mal irgendwas. So, und dann, weiß ich noch, dann bin ich in diesen Raum gegangen, wo die Requisite immer war, wo immer der Kühlschrank war. Und dann habe ich die irgendwie gefragt da, ah, sag mal, habt ihr vielleicht mal ein Glas Sekt? Dann sagten die schon, nee, Sekt haben wir nicht, wir haben nur Champagner. So, na gut, nehme ich auch. So, und dann habe ich mir so ein Glas Champagner geben lassen und dann... Ich war ja immer erst so ein bisschen im hinteren Teil der Sendung da so dran und dann stand ich da und ich hatte auch immer so mein Plätzchen da an der Seite, wo ich immer so zugeguckt habe so und dann stand ich da und guckte so zu und hatte immer die ganze Zeit dieses Sektglas in der Hand und dann bin ich noch so hinter den Kulissen lang und hinter den Kulissen gab es auch nochmal so einen Platz, wo dann immer noch die Maskenbildner da saßen und irgendwelche anderen Leute und dann auf dem Fernseher die Sendung da beobachtet haben und dann stand ich so bei denen, also quasi genau, in, also im Grunde auf der Rückseite der Dekoration saßen wir da und standen da und ich hatte immer noch dieses leere Glas in der Hand. Und irgendjemand sagte dann, trink doch noch ein Glas. Und dann sagte ich so, ja, nee, ich latsche jetzt nicht darüber in die Requisite und hol mir das jetzt, muss ich nicht machen. Ja, musst du auch nicht, das ist doch hier. Und dann griffen die da irgendwo in die Deko und dann holten die da so eine Pulle Sekt da raus oder Champagner. Und dann sah ich, dass überall im Set Alkoholflaschen standen.
Yeah.
Und dann guckte ich mich um und ich stellte auch fest, die ganzen Kameramänner waren am Saufen. Wir waren alle Backe voll bei dieser Sendung. Glaube ich.
Wir hatten alle Tränen.
Ja.
Nee, es gab dort bei Zimmerfrei gab es dort die berühmte A-Probe vor der Sendung. Als ich das erste Mal Zimmerfrei gemacht habe, die Story habe ich schon mal, glaube ich, in unserer ersten Episode erzählt. Ich habe ja als Regieassistent immer den Gast gespielt,
ja,
und musste auch alle Spiele mitmachen. Und bei der ersten Probe musste ich auch singen dann als Gast. Und hatte so Lampenfieber und habe so gezittert irgendwie und Götz fragte, was denn los? Ich so, naja, ich muss jetzt vor dem ganzen Team hier singen, das ist so total peinlich. Und er so, ja, trink doch einen Schnaps. Und ich so, ich bin freier Mitarbeiter, ich trinke während der Arbeit nichts, bist du bescheuert und so. Und er so, ja, musst du aber hier machen. Und dann hat der so einen Magenbitter, der heißt Lockstetter.
Mhm.
Und dann hat der uns beiden vor 70, 80 Mann Team, der hat so ein Schnapsglas eingeschüttet. Und ich hatte noch nichts gegessen an dem Tag. Und habe das dann also runtergeschüttet. Und es ist ein ekelhaftes Gesöff, wirklich richtig ekelhaft. Und hat mir erstmal der Magen explodiert und dann habe ich da gesungen wie so ein junger Vogel und nach der Probe meinte mein Regisseur, so, ja, dann treffen wir uns dann gleich um 19 Uhr zur A-Probe im Foyer. Und ich so, ja, what the fuck, wir haben da jetzt Pause. Ich so, da gehe ich da hin. Dann kam ich um 19 Uhr ins Foyer Und dann stand da die Hälfte des Teams um so ein Fässchen rum. Und ich so, was macht ihr denn hier? Und die so, ja, wir machen die Abprobe. Ich so, was ist denn die Abprobe? Ja, wir trinken vor jeder Show alle zusammen ein Bier. Ich so, ja, jetzt aber doch während der Arbeitszeit. Und die so, wo kommst du denn her? Und ich so, ja, okay. Und so,
die habe ich fast nie miterlebt. Nee, da saß ich immer noch nüchtern in meiner Garderobe.
Da saß du in deiner Garderobe und hast deine Texte gelernt oder was weiß ich.
Ja, aber ich habe meine spontanen Witze auswendig gelernt.
Ja, das ist das Geheimnis der Abruf. Vor jeder Show mit dem Team ein.
Ja, das ist jetzt wirklich hier zwei Opas erzählen vom Krieg, ne? Das ist schon, also ich weiß gar nicht, bist du noch bei Fernsehsendungen aktiv, wo noch aktiv davor, danach oder währenddessen irgendwie gesoffen wird?
Nee, also ich weiß, dass natürlich die Promis regelmäßig in Garderoben
Glas Sekt bekommen oder so. Jede Menge.
Aber bei Mitarbeitern ist das mittlerweile extremst verpönt und wird, glaube ich, nur noch
ein. Es muss auch nicht sein, an alle Hörer da draußen, dass man sich die Kante gibt, wenn man sowas macht. Aber bei Zimmerfrei, ich finde ja auch, ich habe ja manchmal den Eindruck, Zimmerfrei war noch so die letzte Sendung des in Anführungsstrichen alten Fernsehens.
Ja,
oder? Also das denke ich mal so, ich habe es gerade noch so miterlebt. So das, was ich eigentlich so geliebt habe immer früher. Ja. So diese Shows, wo ja auch die Moderatoren sich selber so ein bisschen mit einbringen und dann auch selber noch aktiv die Spiele vorher proben und nicht da irgendwelche andere Menschen das machen müssen oder die dann auch selber noch, das habe ich ja immer sehr bewundert, dass Götz und Christine beide immer das Warm-up noch gemacht haben vorher. Und halt nicht einer von den anderen drei Warm-Upper, die in Deutschland rumlaufen, das machen, die das auch toll machen. Aber es war dann schon immer ein bisschen was Besonderes, fand ich, bei Zimmerfrei.
Du hast ja bis aufs Komma immer gleich sein Warm-Up.
Ja.
Wir haben am Ende ja auch ein T-Shirt geschenkt bekommen, wo sein komplettes Warm-Up hinten abgedruckt war.
Das habe ich lustigerweise gestern in der Hand gehabt, weil ich gestern meinen Kleiderschrank aufgeräumt habe. Und da dachte ich, ja gut, ich werde es nie anziehen, aber ich werde es auch nie wegschmeißen. Ich werde das immer noch, das wird dann immer in meinem Schrank rumliegen.
Ich habe es auch nie an, weil ich die falsche Größe abbekommen habe. Aber
wir tauschen, weil meins ist mir zu groß.
Ah, cool. Meins ist mir auch zu groß.
Dann tauschen wir nicht. Dann gehen wir zusammen in die Änderungsschneiderei.
Wie warst du bei der Vivaldi-Show, die im WDR und dann im ARD lief und der Abschluss der Sendung, bist du damit zufrieden heute? Oder wenn du vergleichst, Zimmerfrei?
Dem weine ich heute auch noch hinterher. Das war ja eine Doppelbeerdigung. Das war ja fast zeitgleich. Das Zimmerfrei hörte auf und zeitgleich wurde die Vivaldi-Show eingestellt. Und sagen wir es mal so, ich habe das immer so gesagt, bei Zimmerfrei war das ja geplant. Das war ja eine Ankündigung wir wussten das ja 2 Jahre im Voraus, dass die Sendung da zu Ende gehen wird. Das haben die ja ganz klar irgendwann angesagt, dass sie gesagt haben, sie machen das 20 Jahre und wir machen, wenn wir 20 Jahre voll haben, machen wir Ende. So, also man wusste das. Und bei der Vivaldi-Show war es ein bisschen, ja, da wussten wir es nicht, sagen wir es mal so. Und das war so, ich habe gesagt, das ist so, als hätte man 2 Kinder und bei dem einen wusste man, es ist sehr krank und es hat nur noch 2 Jahre zu leben. Und dummerweise ist in der gleichen Woche das andere Kind vom Bus gerannt. So kam mir das vor. Ja, also das war nicht so schön. Das hätte ich gerne weitergemacht. Ich habe da auch versucht, das nochmal irgendwie noch mit anzukurbeln und nochmal anzutreiben. Aber irgendwie, dann sind das so Entscheidungen, die es dann gibt. Und dann gibt es das halt nicht mehr. Ne?
Hat dich das lange Zeit gekostet, um da einfach sagen, okay, komm, Punkt dran, Haken dran und weiter geht's.
Nö, also irgendwas passiert, also das Vertrauen habe ich ja dann auch irgendwie, dass ich weiß, irgendwas passiert dann schon. Oder ich habe ja auch immer noch ein paar Nebenkriegsschauplätze. Ne? Also ich bin ja dann immer noch in der Sesamstraße und habe ja meine anderen Sachen, die ich so mache. Jan und Henry und Wuselgusel und was weiß ich. Also ich kann mich nicht beschweren, dass ich nichts zu tun hätte. So, aber es sind natürlich einfach Sachen, die man auch sehr mit sehr viel Liebe macht und sehr gerne macht und so. Und ja, wenn das dann aufhört. Und man hat es halt auch, es war halt auch so, man war so drin, also man auch Zimmerfrei hätte ich auch noch ein Jahr weitermachen können oder noch ein paar aber vielleicht war es dann, was die zwei ja auch immer gesagt haben, vielleicht war es auch ganz gut, das jetzt mal aufzuhören. Du schüttelst mit dem Kopf. Ja, ich glaube, jetzt heute wäre es auch nicht mehr das, was es mal war, aber
ich glaube schon, bei dem ganzen geskripteten, überkandidelten.
Ja, aber mittlerweile habe ich den Eindruck, es gibt ja keine, also es ist ja fast in jeder Show passiert das ja das Gleiche. Also es sind ja eigentlich, überall machen ja Promis irgendwelche albernen Spiele. Eigentlich gibt es ja nur noch Shows, wo Promis irgendwelche lustigen, albernen Spiele machen und manchmal sitze ich davor und manchmal finde ich es auch gut und manchmal denke ich immer, das lief da bei uns, aber war das irgendwie unterhaltsamer oder war das damals irgendwie knackiger oder irgendwie mehr Comedy-Elemente drin.
Es war bei Zimmerfrei anders, weil die Promis, das erzähle ich auch immer gerne, egal wie bekannt sie waren und wie prominent sie waren und wie viel tausend Fernsehstunden sie schon auf dem Buckel haben, kamen immer, ich habe ja immer mit denen das Briefing gemacht, ja, irgendwie im Studio, haben alle gezittert, egal wie groß sie waren.
Ja.
Und warum haben sie gezittert? A, weil sie Angst vor dem Bilderrätsel hatten und B, weil sie Angst hatten, dass Christine sie auszieht.
Das war ja diese auszieht?
Ja, sich auszieht. Das war ja diese spezielle Atmosphäre bei Zimmer.
Und in der Sendung auch.
Dass sie da an dieser Tischinsel saßen und einfach beim Abendessen und die Kameras irgendwann vergessen haben und zwischendurch aber so Spiele einfach gemacht haben.
Ja, ja.
Und wenn ich jetzt Shows gucke, da sind die Spiele meistens erzwungen, weil sie witzig sein sollen und die Promis verdrehen schon innerlich die Augen und sagen auch schon beim Briefing auch, nö, ja gut, machen wir's. Und da war es halt so, die Spiele waren wieder so doof, aber auch wieder so einfach.
Ja, und es war natürlich auch immer um den Gast drumherum gestrickt. Ja. Also das, der Gast stand ja schon immer im Mittelpunkt. Das war ja auch schon eine relativ aufwendige Vorbereitung. Ja. Also natürlich waren es alberne Spiele, aber sie hatten ja in irgendeiner Form immer was auch mit dem Gast zu tun, oder sie hatten ja immer so, es war ja immer ein Aufhänger, warum wir das machen, weil man sich irgendwas an irgendwas aus der Biografie gekrallt hat. Selbst ich mit meinem Zeug habe ja auch immer so mich manchmal mehr, manchmal weniger intensiv so ein bisschen an irgendeinen Aspekt aus deren Bio da dran gekrallt oder etwas da versucht, da irgendwie zu verarbeiten. Ja. So, und ich glaube, das haben die auch schon gewürdigt, die Gäste, und gemerkt, dass man da eben nicht nur, wie du sagst, einfach nur hinkommt und jetzt wieder irgendwie mit dem Go-Kart da um den Tisch rumfährt, sondern dass man eben, ja, dass da jemand sich wirklich Gedanken um die Menschen gemacht hat und denen eine Sendung schenkt. Das war ja quasi immer ein Special für diesen jeweiligen Prominenten. Das ist schon was Besonderes.
Wenige Gäste, die da unzufrieden rausgegangen sind. Und alle haben sich gefreut, da zu sein.
Da wollte ich gerade nochmal einhaken, weil du hast vorhin auch schon erzählt, so viele Leute, auf die Vivaldi getroffen ist, und mit einem guten Gefühl, also so eine, dieser Kindergeburtstag, wie es immer geheißen hat, und dieses Wohlfühlpaket, und zwar egal, ob das der gespielte Treppenwitz war, oder
das Bilderrätsel,
oder die Interaktion mit Vivaldi und die klassische Auflösung, all diese Rituale. Würdest du sagen, es gab trotzdem jemanden, muss jetzt keinen Namen nennen oder so.
es gab auch Scheißgäste. Natürlich.
War, dass niemand mit dir, also mit Vivaldi in dem Fall, interagieren konnte oder
wollte? Ja. Ja. Oh ja, da gab es einige. Also, sagen wir so, das Schöne ist ja an der Vergangenheit, dass man eine verklärte Erinnerung mit sich rumschleppt. Und zum Glück viele Zuschauer auch. Und es kommen ja dann mittlerweile auch zu mir dann Leute, wenn ich irgendwo eine Vorstellung habe, kommen dann Leute und sagen, das war immer so schön. Und ich denke mal, naja, war es eigentlich nicht. Es gab auch wirklich, ich habe auch sehr viel Scheiße produziert im Leben. Also sehr viel Mist da abgeliefert. Es war ja halt auch zimmerfrei, war ja halt auch immer eine spontane Nummer. Das heißt, ich habe mir zwar auch immer so ein paar Gags ausgedacht, das ist dann auch immer ein 50-50, klappt der nicht. Und dann der Rest war natürlich auch ein bisschen improvisiert. Ich war ja auch immer ein bisschen darauf angewiesen, macht der Gast mit? Ne? Wenn er nicht mitgemacht hat, konnte ich mich zwar manchmal noch ein bisschen an Christine klammern, die immer daneben saß, und die konnte mir manchmal noch den Arsch retten. Aber ja, es gab auch wirklich durchaus Sendungen, die wirklich, da bin ich auch raus und habe mich wirklich geschämt, habe gedacht, oh Gott, und nachher ist noch ein Finale, wo ich nochmal da stehen muss, ich schäme mich so unfassbar, aber naja, irgendwie, das vergisst man zum Glück dann, und es gab natürlich auch Gäste, die konnten damit überhaupt nichts anfangen, also ich erinnere mich, ich sage jetzt mal einen Namen, Peter Maffay mochte, glaube ich, Vivaldi überhaupt nicht, ich erinnere mich nur, wie der sich immer so, der hat sich wirklich so konsequent weggedreht von mir, und ich bin dann penetrant immer hinterhergerutscht, so bleiben Sie doch mal sitzen, so. Und wird es dadurch fast wieder ein bisschen komisch, weil der so sichtlich damit nichts anfangen konnte und dann auch meine Witze dann nicht verstanden hat und so.
Mr. Tabaluga.
Ja, lustigerweise, das dachte ich nämlich auch. Der hat doch da mit diesem Drachen da, das wird doch funktionieren. Aber irgendwie, ja, ich glaube, das fand er nicht so toll.
Also dafür habe ich deine Arbeit am meisten bewundert. Eben genau dieses Gefühl so, du kannst dir vorstellen, wie es dem Menschen auf der Rückseite der Couch geht und der den Monitor hat und der damit durch muss. Und das ist, du hast gesagt, es gibt vielleicht so eine Art Skript, ein bisschen, aber ganz viel halt Improvisation und die Gefahr, dass es halt eben nicht funktioniert oder dass die Leute sich nicht wegschreien voller.
Aber das war halt das Schöne bei Zimmerfrei, die haben einen auch machen lassen. Also das war ja, das hast du, ja, manchmal mehr, manchmal weniger. So, als ich anfing, konnte man noch mehr machen. sagen wir es mal so. Da konnte man sich einige Freiheiten rausnehmen und so. Also das war schon, also ich meine, wenn ich da heute zurückgucke, ich meine, wie gesagt, wenn ich das mir heute angucke, mein Gott, was du da alles gemacht hast, das würde ich mich heute teilweise gar nicht mehr trauen. Auch so manchmal völlig planlos da rein stolpern. Oder dann, eigentlich im Grunde habe ich dann nur zwei Witze gehabt und mal sehen, wo ich die dann in 4,5 Minuten da unterbringe, so, die ich dann irgendwie da in dieser Sendung habe. Und der Rest ist irgendwie nur Gelaber oder irgendwie Zeug, aber irgendwie, es ging. Also wie gesagt, ich glaube, würde ich heute sowas nochmal anfangen, dann würden sie wahrscheinlich alle von mir noch ein Manuskript vorher haben wollen und nochmal dreimal darüber diskutieren, ob dieser Gag machbar ist oder nicht. Und so, also da würdest du wahrscheinlich viel mehr Diskussionen führen müssen. Ja, muss das unbedingt ein Pferd sein, was da rauskommt? Kann das jetzt nicht auch ein Dackel sein und so? Und all diese Diskussionen. Und da hatte ich so gesehen in der Sendung schon so eine Spielwiese und so eine, ja, so eine Experimentierfläche, also für die ich bis heute sehr dankbar bin, dass das mir geboten wurde. Und ich glaube nicht, dass das mir nochmal passiert, sowas.
Hatte ich das mit der Interaktion und dem so halb geskriptet, halb improvisiert auch zu einem besseren Puppenspieler gemacht? Und was macht für dich überhaupt einen guten Puppenspieler aus und was einen schlechten?
Ein Puppenspieler hat es mich nicht zum Besseren gemacht, es hat mich, glaube ich, einen besseren Impro-Spieler gemacht. Ich hatte Panik am Anfang. Am Anfang traute ich mich überhaupt nicht, da spontan zu sein. Beziehungsweise ich hatte in meinen Anfangsjahren wesentlich mehr geschriebenes Zeug auf meinem Zettel. Und dann war das aber so, weil das ja mit den Gästen nie abgesprochen war. Götz und Christine wussten manchmal so ein bisschen, was ich da so mache oder vorhabe oder wo es hin soll, aber die Gäste wussten nichts. So, und dann konnte es natürlich sein, wenn die dann eine blöde Antwort gegeben haben, die nicht so zu dem passte, was ich auf meinem Zettel da hatte, dann musste ich dann natürlich spontan werden und musste dann irgendwie agieren darauf oder reagieren und irgendwas sagen. So. Und das funktionierte dann meistens tatsächlich besser als das, was ich mir vorher ausgedacht habe. So, und dann habe ich aber trotzdem, ich weiß noch, dass ich ja immer Albträume hatte, dann habe ich wirklich so Panikträume gehabt, so, dass ich irgendwie ins Studio komme und nicht weiß, wer dran ist und wer heute der Gast ist und irgendjemand kommt immer, der Jörni kommt in meinem Traum und sagt, du bist jetzt an der Reihe und ich so, wer ist denn der Gast? Ich habe ja gar nichts vorbereitet, ist egal, wir sind jetzt live auf Sendung und ich stehe da. Das war ein wirklicher Albtraum. So, und dann kam irgendwann mal die Redaktion an und sagte zu mir, ja, wir finden das eigentlich ganz lustig, wenn du so spontan bist. Wir würden gerne mal ausprobieren, wenn du dich mal gar nicht auf die Sendung vorbereitest, was dann passiert. Und ich weiß noch, wie ich da sagte, ich weiß, was passiert, davon träume ich nachts. Es wird ein Albtraum. So, nein, wir schmeißen dich auch nicht raus, egal was passiert, mach es mal. Und dann habe ich das gemacht. Gut, ich habe mir schon zwei Sachen zurechtgelegt für den Notfall. Aber tatsächlich waren damit diese Albträume weg. Also weil ich dann irgendwie dachte, irgendwie geht's. Und ich habe dann auch so ein bisschen Impro-Training natürlich auch gemacht, so parallel auch schon mal dann so fürs Theater auch mit so ein paar Workshop-Geschichten. Und diese Comedy-Schule war ich dann noch zwischendurch auch nochmal so. Und dann verliert man so ein bisschen die Angst. So letztlich ist es dann doch nur Fernsehen, was man da macht. Und es kann ja wirklich nichts Schlimmes in dem Sinne passieren, außer dass vielleicht ein Gag verreckt.
Was aber nicht immer alle Leute verstehen, also das ist nur, dass wir nur Fernsehen machen und nicht am offenen Herzen operieren.
Ja, ja, ja. Sehr. Ja, ist ja auch, ich finde es ja auch gut, wenn man es ernst nimmt.
Ja,
aber ich weiß, was du meinst. Ja. Manchmal wird zu viel Diskussion um irgendwas
wir machen nur Unterhaltung. Kaputt.
Ja, so.
Aber ich hatte interessanterweise auch manchmal diese Albträume. Ich komme überall zu spät, der Promi ist schon draußen, der Promi kommt durch die falsche Tür, ich habe den nicht verkabelt. Das ist schon sehr bitter,
ja, muss man sagen. Ja, ja.
Apropos bitter. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Apropos Entscheidung.
Willst du noch einen Küstennebel oder wie hieß das?
Doch, geben Sie mir doch nochmal den Küstennebel. Apropos Entscheidungen und planlos. Du bist nämlich mitnichten planlos, weil du bist ja Unternehmer schon seit ewiger Zeit.
Ja.
Mit Big Smile.
No? Ja, ja, das ist meine Firma.
Da frage ich mich einfach so, der lustige Martin Reinl, der nach außen hin lustig ist, aber nach innen eigentlich ja, Geschäftsmann und auch sehr nachdenklich und reflektiert. Was bist du eigentlich für ein Chef?
Das frag mal die anderen, die nebendran noch arbeiten müssen, bis die Sachen fertig sind. Ja, ich weiß es nicht, ich bin da ja ein bisschen reingeraten in diese Chefposition. Ich hoffe ein ganz guter. Also bisher arbeiten die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, eigentlich ganz gerne, glaube ich, hier bei mir. Also ich versuche ja nicht so ein Chef zu sein. wie man sich den so vorstellt. Ich bin ja kein Stromberg oder sowas. So. Also wir sind ja schon mehr so eine Familie fast so ein bisschen. Also ich arbeite ja auch seit 100 Jahren mit den gleichen Leuten zusammen. Das wechselt zwar auch immer wieder und ist mal Fluktuation, aber dann nicht, weil sie es irgendwie scheiße hier finden, sondern weil es die halt vielleicht im Leben woanders hintreibt oder manche Leute sich dann auch komplett irgendwie mal was Neues machen möchten, als das, was sie hier so machen. Aber so, es gibt so ein paar Leute, mit denen bin ich hier wirklich schon seit 20 Jahren irgendwie immer wieder so unterwegs. So. Und es ergab sich dann einfach irgendwie so, dass ich dann, irgendeiner musste halt dann die Ansage machen und das Geld überweisen und den Vertrag unterschreiben. Und das war dann irgendwie plötzlich ich.
Aber kannst du das? Kannst du oder bist du der Endentscheider und kannst du auf den Tisch hauen und sagen, so will ich das und nicht anders?
Also ich hau jetzt nicht so auf den Tisch. Also ja, also lustigerweise manchmal, ja, also ich kann das, aber ich mache das nicht in der Form so. Wie gesagt, ich laufe jetzt hier nicht so bossy rum und sage, los, bau mir dieses Requisit, sondern das ist schon, wir versuchen das, ich versuche das schon so, dass wir das so in der Gemeinschaft auch machen. Oder ich freue mich ja auch, wenn Leute kreativ sind und was entwickeln. Also jetzt gerade haben wir hier nebenan da unsere zwei Requisiteure sitzen, die jetzt wieder für die Erdmännchen, den Tillmann und die Georgia, die jetzt gerade da irgendwie fleißig Sachen basteln und bauen müssen dann für die Erdmännchen. Und dann ist es auch so, dass ich dann mich auch manchmal überraschen lasse. Dann hat man manchmal so eine Idee zwar, manchmal mache ich denen so eine kleine Kritzelei, sage so und so stelle ich mir das vor und denkt euch doch mal was dazu aus. Und dann kommen die dann hier, klopfen die so an meine Tür und dann kommen die rein und sagen, guck mal, wir haben das jetzt so gemacht, was hältst du denn davon? Und dann finde ich das meistens ganz toll, weil die natürlich auch, also ich versuche zumindest auch manchmal kreative Prozesse in Gang zu bringen. Also ich mag das, wenn Leute sich einbringen und man merkt, wenn Leute Spaß an der Arbeit haben oder auch in dem Team haben, dann entsteht ja auch immer ganz viel. Also wir haben zwar auch immer einen großen Plan, wenn wir an so eine Produktion rangehen, und ich komme schon vorbereitet morgens hier rein und weiß, was ich machen möchte. Aber manchmal passieren halt so Sachen, dass jemand dann doch eine kreative Idee mitbringt. Und dann ist das irgendwie auch ganz schön, wenn man merkt, das ist ja viel besser als das, was ich mir ausgedacht habe. Ja. Also wir können jetzt nicht groß die Drehbücher umschreiben, aber es sind ja manchmal so Kleinigkeiten. Sei es, dass man sagt, oh, guck mal, wenn wir den Kamerawinkel nehmen, sieht das nochmal anders aus. Oder dann hat man nochmal eine Idee für einen Gag, weil die Puppe vielleicht doch noch irgendwas anderes machen könnte an der Stelle und so. Und das mag ich immer, wenn man dann so manchmal noch so am Set noch irgendeine Idee entwickelt oder irgendwas über den Haufen wirft und was Neues entwickelt.
Aber bevor euch ja gleich dazu kommt, über die Zukunft zu sprechen, wie lang ist denn überhaupt dein Tag?
Ist das 24 Stunden?
Ja, das habe ich mir nämlich jetzt fast gedacht. Wenn du dein Hobby lebst, dann lebst du ja deinen Traum und ja, das ist ja dein Lebensinhalt. Aber wie lang ist tatsächlich dein Arbeitstag? Ist der wirklich rund um die Uhr oder kannst du... Du hast ja mal irgendwann, glaube ich, erzählt, dass dein Freundeskreis nicht so puppenaffin ist.
Ja, genau.
Da du dich über komplett andere Sachen unterhalten musst, weil sie halt nicht so puppenaffin sind. Genießt du das dann oder willst du denen dann auch was über Puppen erzählen? Also erstmal mit dem Arbeitstag und dann mit deinem Freundeskreis.
Also ich arbeite schon relativ viel und lang, aber das ist ja auch immer unterschiedlich. Das kommt ja immer darauf an, was das für ein Tag ist. Also jetzt heute ist so ein Tag... Da war ich jetzt mehr damit beschäftigt, jetzt hier, also heute Morgen habe ich ein bisschen Bürokram gemacht. Da habe ich meinen Geschäftsführertätigkeiten nicht nachgegangen, musste noch E-Mails schreiben und so ein Zeugs. Und ein bisschen was für die Produktion da vorbereiten. Und dann saß ich hier in der Werkstatt und musste da ein paar Figuren bauen tatsächlich. Und jetzt mache ich so einen Podcast hier und mit euch.
Das Schönste am Tag
ist. Das Schönste am Tag, aber es ist ja auch eine, also ich meine, wir unterhalten uns ja hier zwar privat, aber ein bisschen Beruf ist es ja auch so, den wir hier machen. Also deswegen, bei mir ist das immer so schwer zu trennen, was ist Beruf, was ist der Privatspaß, ne? So, weil ich eben das auch einfach gerne mache, was ich da mache. Ich sitze ja hier auch am Wochenende in meiner Werkstatt und finde das toll. Also viele kommen dann und sagen, du kannst doch nicht am Wochenende da sitzen, ist so schönes Wetter draußen. Erstmal bin ich grundsätzlich ein Stubenhocker und so ein Drinni und will gar nicht rausgehen, egal was für ein Wetter ist. Und dann kann ich das einfach genießen. Ich kann hier das ganze Wochenende sitzen und mir irgendwelche Figuren zusammenbauen und dabei höre ich mir irgendwelche Hörspiele oder Podcasts an oder lass Filme nebenher laufen und konsumiere irgendwas noch dabei und so und ja, hab da Spaß dran. So, und dann aus Versehen ist das aber trotzdem ein Stück auch von meiner Arbeit.
Und mit deinem Freundeskreis, der nicht so puppenaffin ist?
rede ich dann auch schon mal über andere Dinge. Ich rede über Tennis und sowas und Klenklos. Also mache ich das dann vor. Aber wie gesagt, meine Welt dreht sich lustigerweise, auch wenn man das jetzt denken könnte, nicht nur um Puppen. Also ich habe auch von meinen eigenen Puppen keine zu Hause, tatsächlich. Wenn Leute zu mir nach Hause in die Wohnung kommen, ist sehr enttäuschend. Das Zirkuspferd ist nicht da. Also,
in meiner Wohnung schon.
Ja,
in meiner Wohnung hätte das Zirkuspferd.
Siehst du? Dann geht doch alle zu Jörni, wenn ihr das mal sehen wollt.
Erinnerst du dich eigentlich noch an deine allererste Puppe aus der Kindheit?
Meine allererste Puppe war Chipsy, der Hund. Das war einfach so eine Stoffhundepuppe. Ja. Und ansonsten hatte ich einen Kermit, mit dem ich quasi das Puppenspielen gelernt habe, würde ich sagen. Also es gab von Fischerpreis damals einen ganz tollen Kermit, so als Handpuppe, der war auch aus so einem Fließstoff, der fast so war wie der echte Kermit. Und den habe ich auch immer noch. Den habe ich zu Hause jetzt in so einer Vitrine stehen. So, und dann hatte ich auch noch eine Miss Piggy, die habe ich leider nicht mehr.
Wie ist der Klavierspieler, der Hund?
Rolf, der Hund, ja.
Ich hatte den Hund,
ja.
Den Schlappohren.
Ja,
den hatte ich. Den Schlappohren.
Ja, siehst du? Als Hand, gab es auch. Fischerpreis hat, es gab als Handpuppe Fozzy, Kermit und Miss Piggy und Rolf. Und dann gab es noch, aber nicht als Handpuppe, gab es noch Scooter. Und das Tier gab es auch noch.
Echt? Das Tier gab es?
Ja, mit beweglicher Augenbraue tatsächlich. Hat mir letztes Jahr jemand zum Geburtstag geschenkt.
Nein.
Ja. Fischerpreis aus Ende der 70er rausgekommen. Waren ganz tolle Figuren, ganz liebevoll gemachte Handpuppen.
Noch von der Edition. Oh, schönes Geschenk. Sehr, sehr wertig. Klasse. Wenn ich mir überlege, dass die deutschsprachige Gesellschaft, wenn sie an Puppen im Fernsehen denkt und jetzt mal nicht nur Sesamstraße oder Muppet Show, sondern eine Original-IP, dann hast du das auf jeden Fall mit deiner Arbeit auf den Weg gebracht, wie man Puppen im modernen Fernsehen auch für Erwachsene wahrnimmt. Wie siehst du denn die Zukunft der Puppe im Fernsehen oder im Film oder des Puppenspiels in Deutschland generell?
Also erstmal danke, das rührt mich. Also ich muss da immer an einen Satz denken, als ich damals anfing bei Super RTL, will ich auch nie vergessen, eine der ersten Gespräche, die ich da geführt habe mit, das war damals der Oliver Schablitzky, der heute der Geschäftsführer von Super RTL tatsächlich ist. Der war damals irgendwie kleines Redakteurchen bei Super RTL. Und den traf ich da und ich weiß noch, wie der in der ersten Begegnung den Satz sagte, wir haben ein Puppenproblem in Deutschland. Das war 2000. Und ich weiß noch, wie ich dann sagte, das lösen wir.
Wow, cool. So. Echt mit 25 oder 24?
Nein, das war also vor, so.
Oh, jeez.
Ja. Naja, aber dieser Satz blieb auch so kleben. Wir haben ein Puppenproblem in Deutschland. Stimmte auch. Es gab zwar irgendwie Puppen, aber irgendwie nichts Nennenswertes. So, wie gesagt, es gab das bisschen Sesamstraße, dann gab es noch? So Siebenstein. Das war's. Bernd das Brot gab es, glaube ich, da sogar auch noch nicht. Der kam dann kurz drauf und half auch, dieses Puppenproblem mitzulösen. Um die Frage zu beantworten, es gab eigentlich immer Puppen im Fernsehen. Das stelle ich jetzt auch durch den Podcast, den ich da selber mache, fest. Weil als wir den anfingen, da habe ich auch gedacht, der Podcast war die Idee von meinem Kollegen, dem Julian, mit dem ich das zusammen mache, der Julian Schlichting. Der kam an und sagt, wollen wir nicht so einen Podcast machen, wo wir über Puppensachen reden? Da habe ich auch schon zu dem gesagt, das machen wir ein halbes Jahr, dann haben wir sie alle abgefrühstückt. Dann haben wir die Muppets fertig, die Sesamstraße und Augsburg Puppenkiste und aus die Maus. So, und dann so, je länger wir das machen, also jetzt sind wir bald 2 Jahre, machen wir das jetzt schon und stellen dann fest, es gibt dann doch noch wesentlich mehr, als wir denken. Und es ploppt dann auch immer noch was Neues auf, also was Neues, Altes auf, was man entdeckt. Und ich habe festgestellt, es gab eigentlich immer irgendwas mit Figuren im Fernsehen. Und ich glaube, es wird auch immer was geben. Also als ich anfing, dachte ich nämlich auch, das ist jetzt nichts, womit ich alt werde. Weil das auch so, natürlich, das war auch da vor 25 Jahren natürlich auch so eine Zeit, da fing das ja auch an mit diesen ganzen computeranimierten Pixar-Filmen und all diesen tollen Sachen, wo ich auch gesagt habe, das ist so altmodisches Genre, was ich da bediene. Da passiert ja auch nichts. Die können ja auch nichts, meine Figuren. Die haben ja keine, da ist keine Mechanik drin, da ist die sind nicht ferngesteuert und nix. Da ist wirklich, das ist doch pure Handarbeit. Das ist so ein altbackenes Medium. Das überlebt sich, also das ist bald weg. So, es ist jetzt 25 Jahre später sind wir immer noch da und irgendwie passiert auch immer was, weil ich glaube, es ist mittlerweile zehre ich natürlich davon, dass die ganzen Menschen auch von sowas, mit sowas wie Sesamstraße groß geworden sind, dass sie das natürlich auch, glaube ich, dann an Kinder weitergeben, ne, und sagen, guck dir das an, das habe ich schon als Kind geguckt. So, ich sage auch mit meinen Vivaldi-Figuren und diesen Sachen, wie, dann mache ich Kinderfernsehen für Erwachsene. So sagen wir immer dazu. Also, ich glaube, das wird es irgendwie immer geben, weil es auch sowas Haptisches ist. Ich glaube, der Mensch giert, trotz all der Digitalität, die es so gibt, man giert auch danach mal was in die Hand nehmen zu können und etwas Haptisches zu haben. Und das ist mit den Puppen irgendwie da. So, von daher mache ich mir da eigentlich nicht die Sorgen.
Also ich habe auch den Eindruck, dass wir uns um Martin Reinl und das Puppenspiel in Deutschland keine Sorgen machen müssen.
So, ich glaube, wahrscheinlich morgen kommt die Meldung raus, dass ich aufhöre, überall rausgefeuert wurde.
Wir waren schuld.
Ihr wart schuld, ja, genau.
Ich glaube, dass es Martin noch lange geben wird, seine Firma noch lange geben wird und Puppenspiele in Deutschland auch.
Also ich weiß jetzt schon 2-3 Leute, die halb so alt sind wie ich, die ich so beobachte oder teilweise auch ein bisschen mitzuschleifen, wo ich merke, es gibt da schon durchaus so Leute, die sich dafür interessieren und das jetzt auch gut können und dann die dann nach mir kommen werden.
Und man kann dich auch auf Tour gerade sehen, darf man nicht vergessen zu sagen, ganz wichtig.
Ja, genau, vergiss das mal nicht zu sagen.
Dann sag uns doch mal, wie die Tour heißt.
Die Show heißt Puppen gucken. Und das kann man machen, wenn man da hingeht. Puppen gucken.
Gibt es da schon Termine?
Ich weiß ja nicht, wann läuft denn das, was wir hier live aufzeichnen gerade?
In 1-2 Wochen. Ja.
Wenn das dann im Herbst.
Okay.
Dann im Herbst 25. Dann sind wir im September, glaube ich, September oder Oktober in Köln, in Düsseldorf und überall sonst. Ich habe keine Ahnung, muss mal nachgucken. BigSmile.de stehen alle Termine.
Puppen gucken, yeah. Das verlinken wir dann noch. BigSmile.de, alle Termine.
Habt ihr Shownotes in eurem Podcast?
Das
muss man in den Shownotes zeigen.
Bestimmt. Ja, das geht aber nur, jetzt rede ich aus dem Nähkästchen, das können wir nicht machen.
Nee.
Weil unser Host oder manche Plattformen, auf die wir gehostet werden, wenn wir das in Shownotes posten, dann sind die Shownotes auf einmal die Beschreibung des Podcasts. Also ich schreibe so, wir haben mit Martin Reinl heute geredet, bla bla, es war sehr lustig und wir haben einen Kaffee bekommen aus einer Krümelmonster-Tasse.
So.
Fossibär. Und darunter, dann kommt, das ist dann eine Beschreibung des Podcasts und dann drunter kommen die Shownotes. Und da schreibe ich dann Big Smile Entertainment und dann kommt aber in der Beschreibung bei zum Beispiel Spotify nur Big Smile Entertainment. Also der ganze, da werden nur die Shownotes veröffentlicht.
Soll ich dann auf meine Homepage deine Shownotes schreiben oder deine Beschreibung, was hier passiert wurde?
Wir können ja in unsere Beschreibung die Shownotes reinschreiben. Das geht halt schon. Also das geht.
Letzte Frage. Was ist für dich Glück?
Oh, das ist aber eine philosophische Frage.
Wir sind philosophisch eingestiegen und wir enden auch philosophisch.
Ja, was ich, morgens aufwachen und nicht tot sein?
Das finde ich super.
Ja, super Antwort.
Kannst du das mit den Worten von Inge Meisel sagen?
Morgens aufwachen und nicht tot sein.
Großartig. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der großartige Martin Reinl. Es war uns eine große Ehre, Martin, bei dir im Atelier Gast zu sein. Vielen, vielen Dank und Applaus.
Heute. Gerne. Und jetzt geht bitte.
Und jetzt hauen wir ab. Darf ich die Krümelmonster-Tasse mitnehmen?
Auf gar keinen Fall.
Verdammt. Danke, Martin. Schön, dass wir hier sein durften.
Tschüss.
Tschüss. Und bis in 2 Wochen.
Was? Seid ihr denn wieder hier?
Bis in 2 Wochen. Genau. Ich habe jetzt schon meinen Schlafsack. Wiedersehen.
Tschö.
Backstage Burner.
Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z.